Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.
Krank spielt in Neukölln und ich sag dir, das ist in Neukölln, das sehe ich so hier nicht draußen, wenn ich vor die Tür gehe. Wenn so Markus Söder eine Serie über Neukölln machen würde, dann würde das so aussehen wie krank. Okay, ja.
Sag mal, Lisa und Laura, auf welches Film- oder Serienereignis freut ihr euch 2026 eigentlich am meisten?
Auf alles.
Auf alles, ja. Ich habe das tatsächlich ursprünglich als ganz harmlose Eisbrecherfrage mir so ausgedacht. Und dann hat Lisa angefangen, in die Tasten zu hauen und eine Serie und einen Film nach den anderen niederzuschreiben. Habe ich mir gedacht, okay, dann lass uns doch mal ganz kurz tatsächlich einfach mal einen Blick auf das Film- und Serienjahr 2026 werfen. Ich freue mich zum Beispiel... Bitte?
Ich wollte nur anmerken, dass ich, glaube ich, schon wieder ein bisschen was rausgelöscht habe sogar, weil nachdem du meintest, dass das zu viel ist. Und deswegen okay. Ist die Liste, glaube ich, sogar noch kürzer geworden.
Genau, also das ist jetzt keine Sorge, ist jetzt keine erschöpfende Liste, aber ich freue mich zum Beispiel auf 28 Years Later, The Bone Temple. Der startet jetzt schon im Januar. Dann hat Laura was gefunden, auf das sie sich freut, nämlich?
Genau, HBO Max kommt ja nach Deutschland am 13. Januar. Das heißt, wenn dieser Podcast draußen ist, ist es schon da.
Ist es schon da.
Und dann kommt relativ bald Heated Rivalry. Ich kann es nicht sagen. Rivalry.
Das ist echt irgendwie so eine ganz komische Anordnung von Vokalen und Konsonanten.
Für Deutsch einfach nicht auszusprechen.
Aber ich freue mich auch super darauf. Das ist ja der mega krasse Hype gerade in den USA.
Ja, alles. Es hat auch eine fantastische Bewertung bisher noch und vor allen Dingen spätestens nachdem ich gelesen habe, dass der Showrunner gesagt hatte, dass viele von den kleinen Nuancen er sich abgeguckt hatte von Oscar Piastri, war ich sold.
Das ist halt ein Typ von Formel 1 für alle Leute, die das nicht verfolgen.
Hallo, man kennt auch Oscar.
Danke, Lisa.
Also
danke.
Ich würde den nicht kennen, wenn es nicht wegen dir wäre, Laura.
Ich auch nicht.
Ich gucke tatsächlich aktuell nicht so viel Formel 1 und bin da nicht so drin. Das ist
aber ja, genau. Wissen. Das kommt im Februar dann. Genau, und dann kommt ja auch endlich Marty Supreme, für den der Timothée ja jetzt auch endlich einen Golden Globe gewonnen hat. Genau, und dann kommt auch schon Fabian, du hast auch noch ein paar Highlights, glaube ich.
Ja, ich wollte es nur mal erwähnen, wir haben ein Scrubs-Reboot im Februar und ein Malcolm in the Middle Sequel. Aber das ist jetzt mit April, da greife ich jetzt schon ein bisschen vor, aber das sind so beides so Nostalgieserien, die jetzt in diesem Jahr so mehr oder weniger komplett random nochmal eine Fortsetzung bekommen oder irgendwie weitererzählt werden.
Da habe ich irgendwie gar keine Aktien drin. Also da bin ich irgendwie da voll emotionslos. Also ich meine, ich habe schon Scrubs geguckt früher und Malcolm wahrscheinlich auch mal so ein paar Folgen hin und wieder, aber irgendwie bin ich da so richtig so, ja gut. Aber ich glaube, viele Leute freuen sich drauf.
Ich glaube auch. Und da gehen dann wahrscheinlich die Aufrufzahlen von unseren beiden Videos auch wieder durch die Decke.
Stimmt.
Allein deswegen freue ich mich drauf.
Genau. Dann kommt ja auch schon relativ bald der neue von Emerald, die wir ja sehr lieben. Richtig, Emerald Fennell. Wuthering Heights, Sturmhöhe, wurde nochmal neu verfilmt. Der Trailer ist sehr kontrovers angekommen, auf jeden Fall.
Ja, weil sich die Leute nicht sicher sind, ob es quasi wirklich eine Adaption von dem Buch Wuthering Heights ist, weil dann wäre das nämlich, was man im Trailer gesehen hat, so würde es gar nicht dazu passen.
Nee.
Oder ob es halt so ein Meta-Ding Vibe. Ist irgendwie.
Ich glaube, es ist eine Vibe-Verfilmung. Also wenn ich Fennell, bei Emerald Fennell ist es immer Vibes vor allen Dingen. Also dementsprechend, aber ja genau, mit Jacob Elordi und Margot Robbie im, wann war das?
Im Februar. 12. Februar hast du gesagt, hast du aufgeschrieben. Und dann, ich habe es schon mehrfach bei den Quadrataugen auch erwähnt, aber im März kommt endlich der Astronaut in die Kinos. Das ist ein Nachfolgerbuch von dem, der der Marsianer geschrieben hat, kommt jetzt der Astronaut. Das Buch war schon richtig, richtig gut. Und scheinbar soll auch wohl die Verfilmung richtig, richtig gut sein. Also auf jeden Fall, der Trailer verspricht schon sehr viel. Die Fans, die Buchfans sind alle völlig aus dem Häuschen. Ich würde euch vielleicht jetzt nur empfehlen, wenn euch das jetzt irgendwie neugierig gemacht hat, guckt euch den Trailer nicht an, denn der Trailer verrät schon ziemlich viel und es gibt einen, ich sag mal, Mini-Spoiler, um den man wahrscheinlich aus Marketing-Sicht nicht herumkommt. der aber im Buch also richtig gehittet hat, wie die Kids heutzutage sagen würden. Deswegen,
die jungen Leute sagen.
Genau, die jungen Leute, verkneift euch deswegen den Trailer und dann hat Lisa endlich mal was, auf das sie sich freuen kann.
Endlich. Aber ich muss das Buch zu Der Astronaut auch noch lesen. Das ist vor lange schon auf meiner, hier auf meinem TBR irgendwie. Ich bin gespannt. Genau, dann, also ich habe One Piece aufgeschrieben, weil die zweite Staffel kommt, weil ich muss sagen, ich bin gar nicht so ein, also ich habe die Vorlage, die Animationsvorlage, nicht geschaut oder nur wenig geschaut, aber ich fand irgendwie die Live-Action-Adaption ganz cute. Es war so ein bisschen so, als wenn man in so einem Freizeitpark ist irgendwie. Fand ich ganz cool. Da kommt die zweite Staffel raus. Und dann kommt für mich das, was für andere Leute, glaube ich, diese Scrubs-Neuauflage ist. Und zwar Der Teufel trägt Prada 2. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst davor, weil ganz häufig bei solchen Legacy-Sequels ist das ja immer so, dass das irgendwie auch so richtig den Bach runtergehen kann. Aber es spielen halt, alle von den OG-Leuten mit, also Anne Hathaway und Emily Blunt und Stanley Tucci und so. Und da bin ich gespannt, wie das wird. Dann, um bei Anne Hathaway zu bleiben.
Im April, by the way.
Im April, sorry. Genau. Ja. Auch im April, auch mit Anne Hathaway. Eine der beiden Schauspielerinnen neben Zendaya, die einfach gefühlt 10.000 Filme dieses Jahr rausbringen. Anne Hathaway hat noch einen Film, Mother Mary heißt der, wo sie so einen Popstar spielt. Und das wird so ein bisschen, ich glaube, das wird so ein bisschen Psycho irgendwie. Also ich habe da schon einige Sachen drüber gehört, die passieren könnten. Da bin ich sehr gespannt. Und genau, dann sehe ich, genau, das kommt wie gesagt auch im April raus, dann sehe ich, dass Laura sich noch auf Euphoria freut.
Sehr. Ich weiß gar nicht, ob ihr so Fans seid. Also ich bin ja ein absoluter Fan von der ersten Staffel gewesen, fand ich die zweite Staffel teilweise, also es ist sehr absurd teilweise, aber ich liebt die Vibes halt so. Ja. Das, also ich freue mich schon auf die dritte Staffel.
Ich habe angefangen, die erste Staffel zu gucken. Ich glaube, ich habe die Hälfte geschaut oder ein Drittel oder so. Und ich bin irgendwie nicht reingekommen. Ich weiß nicht, irgendwie hat mich das nicht. Also ich war ein bisschen, mich haben die Vibes nicht so gecatcht. Mhm. Aber vielleicht fange ich es nochmal an und schaue, ob es jetzt schon ein paar Jahre her, seit ich das angefangen habe. Vielleicht mag ich es jetzt ja lieber.
Dann habe ich in unserer Liste noch zwei Filme, auf die ich mich jetzt nicht sagen, so ungefähr freue, aber die muss man halt erwähnt haben. Zum einen The Mandalorian und Grogu im Mai. Da werden wir definitiv auch eine Podcast-Folge dazu machen und vielleicht ja sogar irgendwas in Bewegtbildformat. Ich bin da ein bisschen, skeptisch, weil ich die Serie halt immer nur so maximal gut fand, aber war ja jetzt nie so ein großer Fan. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Lisa.
Also ich glaube, vor allem bei den ersten beiden Staffeln war ich schon, also erste Staffel war ich ziemlicher Fan und dann war ich auch so ein, es ist ganz cool, Fan.
Ja, ja, genau. Und das ist jetzt nichts, was einen dazu bringt, so zu sagen, boah, ich kann den Mai gar nicht mehr warten, sondern es ist so, ja, schauen wir mal. Und
aber Baby Yoda auf dem großen Bildschirm.
Wow, vielleicht gucke ich es mir dann eher auch auf Disney Plus an, mal sehen. Und dann will ich es nur noch erwähnt haben, Disclosure Day, der neue Steven Spielberg-Film. Der kommt im Juni raus, hat einen ganz seltsamen Trailer jetzt. Es geht irgendwie um Aliens, aber irgendwie auch nicht. Und im Trailer ist auch ganz viel, wird ganz viel Gott erwähnt und Glauben. Und deswegen bin ich ein bisschen skeptisch. Aber dann haben wir im Juli ein großes Highlight, nämlich
Die Odyssee,
yeah. Genau. Das wird einfach hoffentlich ein Banger. Also ich finde das total cool, dass Nolan das verfilmt. Ich freue mich da richtig drauf.
Ich mich auch, ja.
Auch krasser Cast irgendwie.
Cast sieht geil aus und Nolan ist eigentlich immer toll. Und
Mythologie, genau. einfach geil. Ja. Ich finde das so witzig, was Nolan immer wieder so für komplett unterschiedliche Sachen macht. Das finde ich faszinierend.
Ich bin gespannt, was denn tatsächlich da alles drin auftaucht, denn die Odyssee ist ja mehr als nur Troja. Das ist halt eine Odyssee gewesen. Dementsprechend ist da ziemlich viel passiert und ich habe keine Ahnung, wie man das in 2-3 Stunden auf der Leinwand irgendwie darstellen möchte. Aber schauen wir mal.
Ja, mal sehen, ne?
Genau, und dann kommt im Juli auch noch Spider-Man raus. Brand New Day. Das Einzige, was ich dazu weiß und was mich sehr interessiert, ist, dass Sadie Sink mitspielt.
Ja, das ist wirklich, da glaube ich, auch der Haupt-Selling Point für mich, weil, ja, mal gucken,
genau.
Ne?
Ja. Genau, und dann kommt auch der neue Hunger Games Film bald danach. Also wir sind gerade im Juli, wir springen jetzt in den November schon rein.
Diesen Buch, was ich noch lesen muss, was in meinem Regal steht neben mir.
Oh, Sunrise cool. Reaping.
Also ich habe es ja gelesen und ich fand es richtig gut. Und ich freue mich auf den Film auf jeden Fall. Genau, und dann im November, Lisa?
Dann kommt die Narnia-Adaption von Greta Gerwig raus. Da freue ich mich richtig. Ich muss sagen, ich bin ja das ist auch so ein Ding, wo man auch so ein bisschen so ist, so, oh, mal gucken, was wird. Aber irgendwie Greta Gerwig vertraue ich irgendwie total, dass sie da was Cooles draus macht. Und vor allem habe ich den ersten Film letztens erst wieder geguckt seit Ewigkeiten. Und der war halt immer noch so richtig cool, aber bei so ein paar Sachen dachte ich schon, oh, ich glaube, das hätte man oder könnte man noch mal ein bisschen anders oder ein bisschen besser vielleicht sogar machen. Also, oder beziehungsweise ich bin einfach auch gespannt, was Greta Gerwig daraus macht.
Ja, seid ihr Narnia-Fans eigentlich?
Ja, die Bücher gehören bei mir total zur Kindheit. Ich habe die wirklich hoch und runter als Kind gelesen. Und ich meine, es ist halt natürlich, es ist halt sehr viel christliche Mythologie so drin.
Ja.
Ne? Und da kommt es dann jetzt eben drauf an, irgendwie inwieweit das eben nochmal betont wird oder halt nicht. Also das ist halt genau, so ein bisschen die Frage. Aber eigentlich so an für sich ist es halt irgendwie erstmal so total die fantastische Welt und hat mir als kleines Kind total Spaß gemacht. Da habe ich das mit den christlichen, mit der christlichen Mythologie aber auch nicht so richtig mitbekommen.
Ich glaube, ich habe die Bücher, glaube ich, nicht gelesen. Ich habe nur die Filme geguckt, tatsächlich.
Ich habe weder die Bücher gelesen noch die Filme geguckt. Insofern bin ich da eher so lauwarm. Aber vielleicht ist ja Narnia jetzt von Greta Gerwig so mein Zugangspunkt zu dem ganzen Franchise. Im Dezember bekommen wir dann den Doomsday. Da sollen nämlich angeblich Avengers Doomsday und Dune Part 3 oder Dune 3 am selben Tag rauskommen. Also schauen wir mal. Das könnte ein ziemliches Ereignis werden.
Bis jetzt hat noch niemand zurückgezogen beim Veröffentlichungsdatum.
Ja. Also ich meine, es hat ja bei Barbie und bei Oppenheimer auch echt gut funktioniert, bei beiden Filmen. Insofern vielleicht nehmen sie das bewusst in Kauf, keine Ahnung.
Aber das ist halt auch so, weil es so unterschiedlich war. Ich weiß halt nicht, wie es ist, wenn es beides so, also ich meine, es ist schon trotzdem natürlich sehr unterschiedlich, aber es ist nicht dieser krasse Kontrast.
Ja, da ist so die...
Das ist schon ein ähnliches Genre auch.
Ähnliches Genre und ich denke mal, das überschneidet sich auch vom Publikum her sehr. Ja. Naja, schauen wir mal. Und dann hat mich Lisa netterweise noch auf einen Film im Dezember hingewiesen, nämlich Werewolf von Robert Eggers. Das ist der The Witch, The Fitch, wie sie ja geschrieben wird, gemacht hat. Immer sehr spannend, was der so tut. Nicht alles ist so wirklich so ein Film, der so für so ein Mainstream-Publikum geeignet ist, aber es ist irgendwie immer spannend, was er macht. So wie ja mit Nosferatu auch. Und dann haben wir noch ein paar Sachen ohne Termin, die wir aber trotzdem noch nennen wollen.
Genau, nämlich House of the Dragon Staffel 3. Ja, es geht weiter. Ich freue mich. Ich meine, ich bin ja gehört zu den Leuten, die Staffel 2 nicht so gottlos fanden, wie gefühlt so die Hälfte des Internets. Oder jedenfalls der laute Teil des Internets. Ich mochte Staffel 2
auch. Ich wollte gerade sagen, es ist bestimmt wieder nur der laute Teil, weil ich mochte Staffel 2 auch.
Ich bin immer noch Fan von der ganzen Geschichte, auch wenn Damon vielleicht ein bisschen lange in Harrenhal gechillt hat, aber...
Ja, meine Güte.
Meine Güte, man muss sich auch mal ausruhen.
Lasst ihn doch.
Genau. Ja, genau. Und dann kommt ja noch Ted Lasso, Laura.
Genau, Ted Lasso bekommt jetzt doch eine Staffel 4. Wir hatten ja eigentlich gedacht, die Geschichte ist zu Ende erzählt, aber scheinbar gibt es jetzt doch das, was schon so ein bisschen angeteasert worden ist, ein Frauenteam. Und wer könnte das besser trainieren als unser guter Ted?
Das finde ich gerade witzig irgendwie, weil wir im letzten Podcast noch gesagt haben, nichts ist jemals für immer tot. Und dann so Ted Lasso und Malcolm in the Middle und Scrubs sind alles wiederbelebt. Ich habe noch zwei Filme und zwar 100 Nights of Hero. Das ist einer von den 3 Millionen Filmen, die Charlie XCX aus irgendeinem Grund rausbringt. Das ist eine Adaption von einer Graphic Novel, glaube ich. Und der Trailer sah ganz cool aus, auch mit Emma Corrin. Da bin ich gespannt drauf. Und dann kommt noch, das ist mein Lisa-Ding des letzten Jahres, The Love Hypothesis raus. Das ist die Adaption von so einem BookTok-Buch mit Lily Reinhardt. Und das habe ich letztes Jahr gesuchtet und total gefühlt. Und ich bin einfach gespannt, wie sie es machen. Und ja, da bin ich einfach schon ein bisschen gehypt. Ich sag's, wie es ist.
Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Quadrataugen, eurem Podcast über Film und Serien, powered by Vodafone. Nach diesem mega langen Intro kommen wir jetzt wahrscheinlich auch zu einer mega langen Folge, denn das Jahr 2025 ist vorbei und wir werfen einen Blick zurück auf die besten Filme und Serien des vergangenen Jahres. Normalerweise würden wir das in 2 getrennten Folgen machen, aber wir mussten ja erst noch das Stranger Things Finale besprechen und deswegen haben wir uns gedacht, wir sprechen in einer großen Mega-Folge darüber, welche Filme und Serien uns so richtig enttäuscht oder begeistert haben. Wir, das sind Laura Samide, unsere Drehbuchexpertin, die 2025 unzählige Serien durchgebinged hat. Hallo Laura.
Hallo.
Können wir bitte mal kurz sagen, wie viele, genau.
71 oder 72, jetzt habe ich vergessen. 71, ja.
Das ist einfach unfassbar. Insane, Laura.
Ja.
Insane.
Ich habe nicht so viele Filme geguckt dafür.
Dafür hast du alle Serien, die im Internet verfügbar sind, geguckt anscheinend.
Ja, ja, genau. Ich habe das Internet leer geguckt. Das
war ja, da ist jetzt nichts mehr, Leute. Braucht ihr gar nicht mehr euch reinklicken.
Das ist weg. Und dann haben wir noch Lisa Oppermann, meine Kollegin von Giga TV Mag, die nicht ganz so viele Serien geguckt hat, aber trotzdem auch einige. Hallo Lisa.
Hallo.
Und mich gibt's auch noch, Fabian Douglas. Ich bin auch von Giga TV Mag, daher kennt ihr mich vielleicht. Und für mich war es ein echt schlechtes Blockbuster-Jahr, aber ein richtig gutes Horrorjahr, was sich dann auch in meiner Top 3 niederschlägt. Bevor wir zu unseren Lieblingsfilmen und Serien kommen, erstmal ein wenig Werbung. Ohne Smartphone geht heute kaum noch was. Weil neue Handys aber immer teurer werden, wollen viele Menschen ihr Smartphone länger nutzen. Aber was, wenn der Akku nachlässt oder das Handy repariert werden muss? Genau hier setzt Vodafone mit dem neuen 5-Jahres-Versprechen an. Nach Ablauf der regulären Herstellergarantie verlängert Vodafone die Garantie auf bis zu 5 Jahre. Außerdem bietet Vodafone einen kostenlosen Akkutausch an, sobald die Batteriekapazität unter 80% sinkt. Dies gilt für viele Tarife, wenn ihr gleichzeitig ein Smartphone mit Ratenzahlung kauft. Dadurch könnt ihr euer Smartphone deutlich länger sorgenfrei nutzen. Also, von jetzt an ist in allen Tarifen ab Gigamobil M und Gigamobil Young M das Rundum-Sorglos-Paket automatisch und kostenlos erhalten. Mehr Infos zum 5-Jahres-Versprechen findet ihr in den Shownotes. Dann kommen wir aus der Werbung zu den besten Serien oder zu unseren besten Serien von 2025. Lisa, magst du mal anfangen? Was hast du denn da auf Platz 3 mitgebracht?
Ich habe Stranger Things auf Platz 3 gepackt, nachdem ich überlegt habe, Alien Earth zu nehmen, weil ich das im Gegensatz zu anderen Leuten eigentlich ganz cool fand. Aber ich habe dann irgendwie so ein bisschen aus Nostalgiegründen Stranger Things genommen, weil ich es irgendwie mochte, wieder in dem Universum zu sein und einfach mit allen Fans so zusammen dieses Event zu haben. Und einfach allein schon die Zeit, die ich mit Laura irgendwie geschrieben habe über 12.000 Theorien und irgendwie alles besprochen habe, das hat irgendwie so ein wohliges Gefühl hinterlassen. Deswegen ist das mein Platz 3.
Ein sehr guter Platz 3, glaube ich, auch wenn Laura den wahrscheinlich woanders platzieren würde. Wir haben da übrigens auch eine extra lange Podcast-Folge dazu gemacht. Hört euch die gerne auch rein und dann könnt ihr in den Kommentaren schreiben, welche Plotholes wir alle vergessen haben. Das machen nämlich gerade ganz viele.
2 Podcast-Folgen dazu.
Ja. Das stimmt. Genau, auf Platz 2 will ich jetzt auch gar nicht so viel zu sagen, weil ich nämlich weiß, dass eine andere Person aus diesem Heiligen Kreise das auch noch hat. Und zwar ist das Staffel 2 von Andor. Die fand ich nochmal, also ich fand Staffel 1 schon richtig cool und Staffel 2 war nochmal irgendwie viel krasser. Also einfach geiles Drehbuch, runde Sache, so eine detaillierte Abhandlung einfach vom vom Aufstieg des Faschismus. Und das war einfach eine komplette Banger-Staffel für mich. Deswegen auf Platz 2 und weiß ja nicht, ob ihr vielleicht sagen wir später eher noch ein bisschen was dazu, ne, wenn das nochmal vorkommt. Dann gehe ich schon mal nochmal in meine Honorable Mentions über. Und zwar, hat jemand von euch Adults geguckt?
Nee, sorry.
Also Stille beziehungsweise Kopfschütteln. Ich weiß gar nicht mehr, wo die lief. Ich glaube auf Prime, ehrlich gesagt. Und das wurde so ein bisschen als das neue How I Met Your Mother für Gen Z, glaube ich, so gedacht. Also es sind auch so 5 Friends, die alle in einer WG in so einem Elternhaus von jemandem aus dieser Clique quasi wohnen in New York. Und erst fand ich so ein bisschen albern und dann bin ich aber irgendwie reingekommen und fand es ganz witzig. Also das wollte ich einfach nochmal so erwähnen. Also kleinen nischigen Tipp. Wurde auch schon verlängert, glaube ich, zu einer 2. Staffel. Soweit
Disney Plus. Es kommt Disney auf Disney Plus. War's.
Wie bin ich hier überhaupt nochmal darauf gekommen eigentlich, dass das existiert? Ich weiß es nicht mehr. Es war auf einmal in meinem Gehirn.
Es war auf einmal da.
Ja, und ich meine, ja gut, Flop von den Serien her muss ich, glaube ich, leider Maxton Hall sagen. Ich weiß, es ist vielleicht unerwartet. Ich
den du mich dazu gezwungen hast.
Also wie Laura dazu gezwungen habe, das zu gucken, als die erste Staffel rauskam. Die erste Staffel fand ich halt auch noch wirklich unterhaltsam. Ich meine, ich glaube, ich habe schon mal darüber gesprochen im Podcast, ne, dass man ja durchaus auch diverse Sachen kritisieren kann an der Serie. Aber von der ersten war ich halt noch unterhalten. Und von der zweiten war ich halt echt irgendwann zwischendurch echt genervt. Also ich dachte wirklich irgendwann an einem Punkt, okay, ich werde jetzt einfach die dritte Staffel nicht mehr gucken. Und dann gab es einfach wieder so einen krassen Cliffhanger am Ende, dass ich dachte, ja gut, okay, dann muss ich jetzt wohl doch die dritte Staffel noch gucken. Das war ein bisschen floppy.
Ich habe, glaube ich, schon vorher aufgehört. Ich glaube, ich habe bei Folge 4 oder so aufgehört.
Ja, fair. Also ich nehme an, ich habe das nicht nicht geschaut. Das war so ein bisschen.
Doch, die ersten 4 Folgen von Staffel 2 habe ich geguckt.
Ah, die ersten 4, okay. Ich weiß nicht, ob es eine Enttäuschung war, weil ich habe jetzt auch nicht erwartet, dass es jetzt das bahnbrechende Serienereignis wird, aber es war so ein bisschen so, dass ich wollte nur einfach erwähnen, dass selbst ich aufgegeben habe.
Was hat denn dich dazu gebracht, Laura, das da auszusteigen, obwohl du ja alle Serien auf Gottes Erde oder im Internet dann gebinged hast, aber die nicht?
Ich finde, bei Maxton Hall ist es halt so, es ist halt wahnsinnig kitschig, was erstmal nicht so das Problem wäre, aber dann ist es auch noch so übertrieben dramatisch und sehr, sehr stilisiert. Und das alles, diese drei Kombinationen zusammen, führen dazu, dass es halt die ganze Zeit auf der 12 ist, die ganze Zeit durchgängig. Das schreit oben vom Dach, ich bin eine Teenie-Serie. Und die sehen alle auch nicht aus wie Teenager, so wie immer. Aber da fällt es nochmal besonders irgendwie auf.
Findest du, ich finde, das ist in anderen Serien wesentlich schlimmer.
Echt? Ich finde, die sind alle, die verhalten sich halt auch teilweise so erwachsen.
Ja, okay, das stimmt natürlich.
Und ich glaube, das ist eher das, dass die sind nicht geschrieben wie Teenager, die reden nicht wie Teenager.
Sollen das eigentlich Teenager sein? Ist das nicht so ein Vorbereitungsding für die? Naja, wir müssen ja auch nicht so tief reingehen jetzt.
Ich würde behaupten, dass die, glaube ich, so 19 sein sollen, oder?
Ja, dann sind sie trotzdem noch zu alt wahrscheinlich, ne?
Also sie sehen aus, als wären sie halt, also sie reden, als wären sie 40 und sie sehen aus, als wären sie 25.
Ja, die Dialoge ist nochmal ein ganz anderes Thema von der Serie. Also das ist auch nochmal, da kann man, ja, weiß ich auch gar nicht, ob ich da noch näher drauf eingehen soll, aber ja, Maxton Hall, Mensch. Aber ich werde
so, Trommelwirbel. Jetzt.
Trommelwirbel. Jetzt kommt es eine Serie, die ich auf Platz 1 habe und es ist The Studio von Apple TV Plus.
Yay.
Oder Apple Plus. Laura, ich habe eine Apple-Serie auf Platz 1.
Ich weiß.
Ist das nicht toll? Ich habe sogar noch einen Apple-Film in meinen Top 3.
Ja, ich freue mich für dich.
Ja, ich freue mich auch für mich. Und zwar, genau, The Studio. Es geht um Matt und der wird zum Boss von den Continental Studios befördert und er liebt Filme und er will eigentlich ganz viele tolle Projekte machen. Aber er stellt dann fest, dass die Filmbranche irgendwie noch insaner ist, wenn man Chef ist und halt Profit meistens oft über Kunst geht. Er muss sich mit seinem Boss und mit Stars rumschlagen, wird die ganze Zeit in irgendwelche Powerplays verwickelt, weil sich irgendwie alle gegenseitig absägen wollen. Und er richtet auch selber komplett viel Chaos an, während alle damit beschäftigt sind, einen Film über den Kool-Aid Man zu drehen, was so ein Getränk ist aus den USA. Und ich finde, wenn man den Trailer sieht, kommt darin gar nicht rüber, wie lustig die Serie meiner Meinung nach ist, beziehungsweise es trifft halt irgendwie komplett meinen Humor. Weshalb ich die Serie angefangen habe, ist, oder es liegt vor allem am Cast, und zwar spielen neben Seth Rogen, der die Serie auch kreiert hat, Catherine Hahn und Catherine O'Hara mit. Und ich liebe die beiden, also Catherine Hahn halt eh, also auch letztens erst jetzt in Agatha, und Catherine O'Hara kennt man ja auch aus, keine Ahnung, sowas, so älteren Sachen wie Beetlejuice zum Beispiel, aber auch aus einer meiner Lieblingsserien, Lieblingscomedy-Serien, Schitt's Creek. Ich finde, das ist auch einer der ikonischsten Charaktere jemals. Ja, dann gibt's auch noch ganz viele Cameos und kleine Rollen. Also Martin Scorsese spielt in einer Episode mit, Zoe Kravitz, Adam Scott, Zac Efron, Olivia Wilde rennt einmal mit einer Filmrolle komplett unhinged über eine Straße. Ron Howard spielt mit. Unhinged ist auch das Motto der Serie. Es ist also es ist einfach komplett absurd. Man hat das Gefühl, man ist da, keine Ahnung, echt in sonst wo gelandet. man ist es wirklich.
In Hollywood
es ist komplettes, das ist einfach komplettes Chaos, diese Serie. Es passieren komplett absurde Sachen. Genau, dieses Gefühl, dass man selbst dabei ist, wird auch noch dadurch verstärkt, dass es in so einem Handkamera-Doku-Stil gedreht ist und dass auch viele One-Takes gedreht wurden. Es gibt sogar einen One-Take über ein One-Take. Also es gibt eine Episode, in dem die einen One-Take drehen und es ist in einem One-Take gedreht worden. Es gibt so ein paar Special-Episoden. Es gibt zum Beispiel eine Episode, die also zwei Episoden sogar, die quasi bei den Golden Globes spielen, wo sie sogar extra in die Beverly Hilton International Ballroom oder in diesen International Ballroom da gegangen sind, wo das auch stattfindet. Und wie zum Beispiel letztes Wochenende, wo die Serie dann auch einen Golden Globe gewonnen hat. In der
ich glaube sogar zwei, ne?
Ich glaube, Seth Rogen auch noch, genau.
Ja, genau.
Es gibt noch eine Episode, der wie so ein Film Noir aufgebaut ist, wo dann Matt so eine Film Noir Erzählstimme macht und so. Und ich fand es einfach geil. Das hat, wie gesagt, total meinen Humor getroffen, obwohl sogar viel Fremdscham drin ist, was ich nicht immer so gut abkann. Und es zeigt halt, wie absurd es hinter den Kulissen vorgeht, aber ist auch irgendwie so eine komplette Hommage an den Film an sich und an Filmliebe an sich. Und ich mochte das. Habt ihr das zufällig geschaut?
Mhm, ich hab's gesehen.
Du hast gesehen, ne? Aber du warst nur so mittelbegeistert, Laura, ne? Oder habe ich das falsch
gemacht? Doch, ich fand es Ich fand die schön, die Serie. Ich habe die voll gerne geguckt. Ich glaube, ich hätte sie gar nicht in meine Top 3 gepackt, ehrlich gesagt, weil ich mag, dass es so Meta ist, aber gleichzeitig war es mir dann teilweise dann doch zu. Also man merkt halt, also es ist halt so ein Seth Rogen-Humor trotzdem.
Ja, ist auch sehr selbstreferenziell.
Ja, und es ist halt, teilweise ist es geil und teilweise ist es halt dann eben doch irgendwie ein Seth, wie er Hollywood so empfindet. Mhm. Und es ist irgendwie, also ich finde aber trotzdem, dass es visuell und handwerklich richtig, richtig toll gemacht ist und es ist unglaublich entertaining, also auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, absolute Sehempfehlung.
Ja, es gibt eine Staffel 2 oder es wird eine Staffel 2 geben. Ich überlege auch, jetzt, wo ich quasi nochmal recherchiert habe für den Podcast hier, habe ich schon gedacht, ich müsste die erste eigentlich auch nochmal gucken. Also es war echt irgendwie auch so ein Highlight, weil es ja auch was komplett Neues war jetzt. Die erste Staffel gab es ja, wie gesagt, dann erst 2025 das erste Mal. Das ist meine Empfehlung, das ist mein Platz 1. Wie sieht's bei euch aus?
Okay, alles klar. Das heißt, dann bin ich jetzt dran, richtig?
Genau. Ja,
wenn du möchtest.
Let's go. Wenn ich möchte? Okay, alles klar. Dann fange ich mal mit meiner Top 3 an. Wir sind beim gleichen Streamer. Severance war vor 2 Jahren noch meine Top 1 Serie mit der ersten Staffel. Dieses Mal hat es auch wieder in die Top 3 geschafft, die Serie. Ich finde, also das, wenn ich es nochmal jetzt irgendwie, wenn ich The Studio nochmal aufgreife, ich glaube, was bei The Studio mir teilweise dann halt, warum es nicht in die Top 3 gepackt hatte, war, dass es dann eben doch zu viel schon, okay, ich habe das schon mal gesehen. Währenddessen Severance geht halt für mich komplett neue Wege. Und das macht für mich einfach zu so einer absoluten, ja, also einzigartigen Serie, die halt einfach irgendwie unglaublich viele verschiedene Themen miteinander verknüpft und aber auch so eine ganz coole, quirkige, andere Art und Weise, wo die Charaktere halt einfach sehr, sehr merkwürdig sein dürfen. Und ich liebe es halt. Ich bin halt einfach, ja, ich finde es einfach mega, genau. Alle die das noch nicht gesehen haben, also es geht im Grunde darum, dass ein Konzern das Arbeits-Ich vom Privat-Ich teilt, dass man das halt quasi machen kann. Und es geht sehr viel um Identität dadurch, weil es eben quasi diese zwei geteilten Persönlichkeiten gibt. Es geht sehr viel um Kontrolle und es geht ganz viel auch eben um die Entfremdung in der modernen Arbeit, so. Genau, dann auf Platz 2 ist bei mir Stranger Things. Weil auch wenn ich die letzte Staffel jetzt nicht als meine Lieblingsstaffel in Erinnerung behalten werde, möchte ich, weil es eben die letzte Staffel ist, das auch nochmal als Gesamtkunstwerk sozusagen irgendwie betrachten. Und dann finde ich, ist es halt einfach was Monumentales, was da entstanden ist über die letzten 10 Jahre. Und dann verdient die Serie auch in den Top 3 zu sein mit der letzten Staffel. Genau, das halte ich dann erstmal irgendwie, behalte ich irgendwie die Meinung. Und jeder, der noch mehr dazu hat, wir haben jetzt schon mehrfach erwähnt, wir haben super viele Podcast-Folgen über Stranger Things gemacht, das kann man sich alles nochmal anhören.
Am Stück, einfach durchballern.
Genau, dann, ich habe, wie ihr ja schon gehört habt, relativ viele Serien geguckt dieses Jahr, das heißt, ich habe auch so ein paar Honorable Mentions.
Ja.
Also ich hatte auf Netflix Department Q. Ist eine Krimiserie mit Matthew Good. Hat einfach Spaß gemacht. Das fällt nicht so ganz in die klassischen Klischees und erinnert so ein bisschen an Slow Horses. Slow Horses ist ja auch immer, also ist Apple TV und ist einfach auch eine richtig geile Serie. Dann auch auf Apple Krank.
Ein SEO-Albtraum, der Titel dieser Serie.
Ja.
Google mal Krank 2025. Da kommt alles raus, nur nicht die Serie.
Ach stimmt, so Krankschreibung und so.
Ja. Kann ich mir vorstellen. Ich finde ja immer bei den deutschen Apple-Serien, es gibt ja erst 2, glaube ich, finde ich es immer so ganz interessant, weil die sehen immer so aus, wie sich ein Amerikaner Deutschland vorstellt. Obwohl es von Deutschen gemacht wurde, okay. Ist es immer so völlig drüber. Also Krank spielt in Neukölln und ich sag dir, das ist in Neukölln, sehe ich so hier nicht draußen, wenn ich vor die Tür gehe.
Wieso, aber, ist das so eine futuristische Version von Neukölln? Oder
ist das, nein, es ist halt so unglaublich dreckig und Krass. Und so, also so wie in Münchner sich Neukölln auch vorstellt. Weißt du, wenn so Markus Söder eine Serie über Neukölln machen würde, dann würde das so aussehen wie krank. Okay, ja. Das spielt in einem Krankenhaus in Neukölln. Und ich war am Anfang so ein bisschen skeptisch, weil ich, wie gesagt, am Anfang so in der ersten Folge noch so dachte, okay, das ist zu drüber. Und dann ist man aber irgendwie so drin. Die Charaktere sind echt toll geschrieben und es macht einfach Spaß. Also es ist absolut was, was man sich mal anschauen sollte. Dann ging 2025 auch Handmaid's Tale zu Ende. Obwohl ich nicht mehr so ein super Fan war von den letzten Staffeln, finde ich, dass auch hier das nochmal eine Erwähnung wert ist, genau, sowohl das Buch zu lesen, aber eben auch die Serie sich so anzuschauen, weil die visuell teilweise, also gerade so die ersten Staffeln, das ist visuell das Geilste, was ich im Serienuniversum seit langem gesehen habe. Es ist so stilistisch perfekt. Und es ist natürlich ein unglaublich relevantes Thema jetzt auch wieder. Also wenn ihr Bock habt auf schlechte Laune, dann schaut euch mal Handmaid's Tale an.
Oh, schlechte Laune, yay.
Ich habe da ja die erste Staffel geguckt und die erste Staffel ist mit die krasseste Serienstaffel, die ich je gesehen habe. Ist unfassbar spannend. Das Worldbuilding ist richtig gruselig.
Ja.
Aber sie ist dann für mich zu stark abgefallen, was an der Vorlage beziehungsweise an der fehlenden Vorlage gibt. Denn das Buch ist relativ dünn und das wird halt in der ersten Staffel komplett abgearbeitet. Und ich fand, das hat man gemerkt in der zweiten Staffel. Die Figuren verhalten sich auch immer irgendwie seltsam. Es gibt Drama um des Dramas willen. Und da hatte ich dann nach der zweiten Staffel oder im Laufe der zweiten Staffel dann keine Lust mehr drauf, muss ich gestehen.
Ja, sehe ich auch so.
Ich habe es immer noch nicht geguckt, weil ich seit 300 Jahren dieses Buch lesen will. Und jetzt habe ich es ja gerade schon rausgeholt. Ich habe es jetzt endlich von einer Freundin geliehen, dass ich es dieses Jahr hoffentlich lesen werde. Und dann anscheinend spoilere ich mich dann ja nur für eine Staffel. Aber ich weiß nicht, habe ich Lust, sowas Deprimierendes zu gucken? Ich glaube, das hält mich auch immer so ein bisschen davon ab, dass ich halt weiß, wie abgefuckt und traurig alles ist.
Man muss halt in einem richtigen Mindset sein, weil ich glaube... Du kannst es, wenn du dich irgendwie nicht gerade emotional stabil fühlst, kannst du die Serie nicht gucken. Aber ich glaube auf der anderen Seite, dass es total Sinn macht, sich die Serie irgendwann mal reinzuziehen, weil sie halt wahnsinnig relevant ist. Und Margaret Atwood halt einfach auch eine der smartesten Personen ist, die es überhaupt gibt irgendwie in unserem Zeitalter.
Das stimmt. Aber ich habe, um nochmal auf dein Visual-Ding zurückzukommen, ich habe mal irgendwann, ich weiß gar nicht, auf ein Video oder so, glaube ich, habe ich mal so eine Compilation gesehen von allen schönen Shots aus Handmaid's Tale. Das sah wirklich krass gut aus.
Es ist wirklich wunderschön und gleichzeitig unglaublich erschreckend. Aber Faschismus liebt ja das Visuelle. Dementsprechend macht das ja total viel Sinn. Gab es auch einen ganz guten Podcast am Wochenende von Ezra Klein zu dem Thema, kann ich auch empfehlen. okay, und dann habe ich noch, also Andor ist bei mir auch irgendwie, wäre bei mir absolut in den Top 3, aber ich wollte es niemandem wegsnatchen. Und dann habe ich noch ein kleines, aber feines Tipp-Highlight, und zwar The Girlfriend. Der hatte so einen ganz weirden deutschen Titel, Das Gift der Seele oder irgendwie sowas. Läuft auf Amazon und ist mit Robin Wright und Olivia Cook. Und alleine deshalb schon sehenswert. Aber holla die Waldfee, was in dieser Serie abgeht. Ich will überhaupt nicht spoilern, aber wenn ihr mal Bock habt, einfach so eine kleine Serie mit absolut krass geilem Acting, aber komplett an hinschten Charakteren sich anzuschauen, dann schaut euch das an.
Mit Olivia Cook von House of the Dragon.
Genau, habe also ich alles gesagt.
Ach, hast du? Oh, sorry, da habe ich nicht gehört.
Mit Robin Wright und Olivia Cook, genau.
Okay.
Ja. Das ist die von House of the Dragon und übrigens auch aus der ersten Staffel von Slow Horses. Dann, meine Enttäuschung des Jahres war All's Fair, weil, apropos unhinged Charaktere.
Das habe ich gar nicht erst angefangen, also da war ich so ein bisschen so, hätte es aus Interesse fast angefangen, wahrscheinlich der Grund, warum du es angefangen hast.
Ich muss sagen, ich habe ja, als ich den Trailer gesehen habe, habe ich so gedacht, okay, das ist so drüber, ich glaube, ich habe schon Bock.
Und also Glenn Close und Sarah Paulson spielen halt auch mit, ne?
Ja, und Naomi Watts.
Stimmt.
Und Kim Kardashian. Es ist aber richtig schlecht. Alter, es ist, also wenn ihr wirklich so richtig mal so Hate-Watchen wollt, dann könnt ihr euch das reinziehen, weil du die ganze Zeit da sitzt und denkst, nee, habt ihr nicht gesagt, habt ihr nicht gemacht. Das ist nicht euer Ernst. Es sieht teilweise aus wie so, da gibt es dann so richtig geile Werbefilm, also so Inszenierungen, wo du dann irgendwie, was weiß ich, so, du siehst dann irgendwie, wie so ein Auto zertrümmert wird und es sieht aber aus, als wäre es ein Werbeshot für dieses Auto. Es ist total, oder auch immer wenn so eine Frau irgendwo reinkommt, dann ist es immer so super episch und die haben auch alle immer so One-Liner.
Mm.
Aber ich habe den Trailer gesehen.
Ich glaube es
einfach nicht.
Ich glaube, es haben zu viele Leute gehate-watched, weil es hat eine zweite Staffel bekommen.
Alter, es ist wirklich, also
vielleicht sollten wir es nicht hate-watchen.
Und ich glaube, das Einzige, was ich an der Serie richtig geil fand, war halt Sarah Paulson, weil du merkst halt, die hat so richtig Bock auf diese Rolle gehabt und das macht irgendwie Spaß, der zuzuschauen. Ich meine, es ist jetzt kein richtiger Spoiler, aber die schickt halt den anderen am Anfang tatsächlich so ein Blumen, so ein Fruitkorb oder irgendwie so und hat einfach reingeschissen. So. Also so auf diesem Level bewegt sich diese Serie und das ist halt einfach so, also Sarah, du verstehst auch nicht, warum Sarah Paulsons Charakter so ist oder warum, okay. Also du verstehst irgendwie voll viel nicht und ich habe das zusammen mit einer Freundin geguckt und die war die ganze Zeit so, nee, ich verstehe den Charakter nicht, ich mag den nicht. Und ich so, ich mag den Charakter, weil er überhaupt keinen Sinn macht und das ist das Einzige, warum ich hier noch sitze.
Oh Mann,
aber ja,
das klingt,
also ist wirklich schlimm.
Flobbity-flop-mäßig.
Ja, genau. Und dann komme ich zu meinem Platz 1. Und Platz 1 ist bei mir Paradise. Das ist eine Hulu-Serie, die auf Disney läuft. Das wirkt erstmal wie so ein klassisches Thriller-Drama und ist aber eigentlich eine Serie über Macht, über Schuld und über auch so ein bisschen die Illusion von Sicherheit. Ich will das jetzt alles gar nicht so spoilern, weil ihr habt die beide nicht gesehen, ne?
Witzigerweise wurde mir die schon ein, zwei Mal aus der Community empfohlen auf Instagram, wo Leute mich gefragt haben, hast du schon Paradise gesehen? Und ich so, nein, doch nicht. Aber ich glaube, wenn das so viele Leute inklusive dir empfehlen, werde ich mal reinschauen.
Also, ich finde schon, weil die Macht, also es ist halt total schwierig, weil es gibt halt eine große Sache, die man halt nicht spoilern will, damit man die erste Folge schauen kann. Deshalb ist es total schwierig, über die Serie zu sprechen mit Leuten, die es noch nicht gesehen haben.
Okay.
Ich denke, es fällt im Moment gerade in so ein ganz bestimmtes Genre von Serien und Filmen, die im Moment gerade rauskommen, was sehr viel mit unserer Situation in der Welt zu tun hat. Und ich finde es interessant, wie das eben aufgegriffen wird, weil in anderen Serien und Filmen wird das eben anders verhandelt. Und das hat irgendwo Spaß gemacht, weil ganz ehrlich, dieser Teil, Gott, ich rede so drumherum, jeder, der es gesehen hat, weiß ganz genau, wovon ich spreche. Aber dieser Teil, der halt auch in anderen Serien und Filmen im Moment gerade so vermehrt aufgegriffen wird, langweilt mich mittlerweile so ein bisschen. Und ich finde es nicht mehr so spannend, das zu erörtern. Und bei der Serie hat es aber irgendwie wieder Spaß gemacht. Also es geht sehr, sehr viel, was ich eben gerade schon meinte, es geht sehr viel um Kontrolle. Also es erinnert auch so ein bisschen in der Politik eben auch irgendwie auch an Andor. Es geht halt irgendwie darum, dass alle irgendwie so Mitspieler sind in einem System, was sie so lange schützt, solange sie mitmachen. Es geht irgendwie total um moralische Kompromisse, es geht um Ungleichheit. Ja, und der Creator ist Dan Vogelmann und ich weiß nicht, ob ihr This Is Us gesehen habt. Also für mich eine der besten Serien, die jemals gemacht worden sind. Der hat einfach ein unglaublich tolles Talent, Charaktere zu erzählen und Konflikte zu erzählen. Und das merkt man auch in Paradise. Und ich glaube, das unterscheidet dann eben Paradise von so anderen Serien, die eben in das ähnliche Genre fallen. Genau, und so von den Darstellenden, also James Marsden, Sterling K. Brown sind die Protagonisten, sind wahnsinnig, wahnsinnig gut. Und dann spielt noch Julianne Nicholson mit und Chris Marshall. Auch fantastische Schauspielerinnen einfach. Also kann ich total empfehlen, wenn ihr mal Bock habt, irgendwie.
Wo so läuft das nochmal?
Auf Disney.
Disney, okay.
Genau.
Danke für die Empfehlung. Das klingt mysteriös und cool. Ich habe das Gefühl, es hängt thematisch mit deinem Platz 1 bei den Filmen zusammen, aber vielleicht irre ich mich auch. Aber ich will es ja auch eigentlich nicht wissen. Nee?
Nee, yeah, maybe. Ja, maybe. Es ist alles, also ich glaube tatsächlich, dass ich schon so ein, also ich habe vieles von dem, was, also bei den Filmen ist es nochmal ein bisschen anders, aber ja, wird vieles irgendwie, gerade im Moment irgendwie von Künstlerinnen irgendwie so verarbeitet, was halt in der Welt passiert, ne? Mm.
Das habe ich aber letztens auch gedacht. Ich habe so ein paar Filme gesehen, wo ich so war. Auch so, weiß ich nicht, in The Life of Chuck oder so. Naja, ja, cool auf jeden Fall. Danke für die Empfehlung.
gerne.
Dann kommen wir doch zu meiner Top 3, meiner Serien-Top 3. Und ich habe mit meiner Serien-Top 3 ziemlich gestruggelt. Ich habe da lange so überlegt, so, was packe ich denn da eigentlich rein? Was packe ich vor allem auf den Platz 3? Dann ein bisschen über Severance nachgedacht, dann Gott sei Dank. Lass mal kurz gucken. Nee, es hat doch, du hast es auf Platz 3. Dann war ich dann, okay, gut, dann muss ich es nicht machen. Aber was nehme ich dann auf Platz 3? Bis mir eingefallen ist, ach ja, The Last of Us Staffel 2 lief ja im vergangenen Jahr. Hatte ich ganz vergessen, weil das nämlich am Anfang des Jahres lief. Und da habe ich so ein bisschen drüber nachgeguckt. Ich habe sogar nochmal in die Podcast-Folge reingehört. So, was fand ich eigentlich, also was habe ich eigentlich zu der Serie gesagt? Und das ist mir noch so, doch, die ist eigentlich richtig gut. Und das ist nämlich der berühmt-berüchtigte zweite Teil des Videospiels, der wurde ja mit dieser Serie dann eben adaptiert. Damals, als das Videospiel rausgekommen ist, hat sich da ja die Fangemeinde das Maul drüber zerrissen, ist also sehr umstritten und dementsprechend war ich dann auch sehr sehr neugierig, wie das dann jetzt mit der Serie wird. Also Ellie und Joel, die leben nach den Ereignissen eben der ersten Staffel in Jacksonville, haben sich aber mittlerweile zerstritten. Und als wäre das noch nicht genug, wird Joel von seinen Taten aus Staffel 1 eingeholt. Und es passiert dann relativ früh in der Staffel etwas, das ich jetzt hier nicht spoilern möchte. Aber das hat wohl auch, wir haben es da mal gefragt, wie das Leute finden, die Videospielvorlage nicht kannten. Und das ist wohl ziemlich krass. Insofern, ja. Und ich muss gestehen, die Serie ist jetzt nicht perfekt, die Staffel ist nicht perfekt. Also was mir zum Beispiel aufgefallen ist, dass die Serienschöpfer Craig Mazin und Neil Druckmann, die haben so den Nebenfiguren mehr Screentime gegeben auf Kosten der Hauptfigur Ellie. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Also die Nebenfiguren, dass sie die mir ein bisschen mehr ausgearbeitet haben, ist alles super. Aber es ist natürlich, wenn das dann auf Kosten deiner Hauptfigur geht, ist natürlich nicht so doll. Dann gibt's außerdem einige merkwürdige Entscheidungen, vor allem also im Finale, die gerade für mich als jemand, der die Spielvorlage kennt, konnte ich das nicht so ganz nachvollziehen. Das ist aber im Großen und Ganzen ganz egal, denn die Serie hat nach wie vor tolle Figuren, die richtig gute Chemie miteinander haben. Es erzählt eine super spannende Geschichte, die ich jetzt hier aus Spoilergründen nicht so genau erklären kann. Und HBO-typisch gibt's auch große Schauwerte, also aus dieser, ja, ich sag mal, kleinen Serie wird ja auch echt ordentlich viel rausgeholt. Und ich bin sehr gespannt, wie sie das Ganze dann in der dritten Staffel weiterspinnen werden.
Gibt es eine dritte Staffel? Also gibt es nicht, aber es gibt kein drittes Spiel, oder?
Nein. Es wird vielleicht eins geben, weiß ich jetzt gerade nicht, aber sie haben ja mit der zweiten Staffel nicht das komplette zweite Spiel beackert, anders als in der ersten Staffel. Dementsprechend mussten sie das splitten, weil der zweite Teil, also das Spiel, ist halt einfach fast doppelt so lang wie der erste Teil. Dementsprechend ging das gar nicht anders. Okay. Oder ist sogar doppelt so lang, oder keine Ahnung. Also ist wirklich wesentlich länger, deswegen war das klar. Und ich habe jetzt vergessen, es tut mir wirklich leid, ich habe jetzt vergessen zu recherchieren, ob es bereits gegreenlightet wurde. Aber es würde mich sehr wundern, denn die war ja doch ziemlich erfolgreich. Mhm.
Ich fand, also ich mochte die erste Staffel super, super, super gerne und habe dann nach der vierten Folge in der zweiten Staffel aufgehört zu schauen, aber gar nicht, weil jetzt eine bewusste Entscheidung war, dass ich aufhören möchte, sondern ich glaube, ich bin irgendwie weggefahren und habe dann, als ich zurückkam, vergessen, dass es die Serie gibt.
Oh ja.
Kann passieren bei dem Serienüberschuss, ne? Ja. Lisa, du wolltest noch was sagen?
Ach so, nee. Ja, ich wollte nur sagen, dass ich die Serie immer noch nicht geguckt habe. Aber Fun Fact, ich habe mich tatsächlich am Wochenende für morgen mit einer Freundin verabredet, die Serie ja auch noch nicht geschaut hat. Und dann werde ich anfangen, die Serie zu gucken. Und dann bin ich glaube, kommt nicht Staffel 3 auch dieses Jahr raus? Irgendwie in meinem Kopf ist das irgendwie so.
Oh Gott, haben wir das tatsächlich vergessen? Das wäre ja, ich habe gerade einen Hund im Arm, deswegen kann ich gerade nicht
trippen. Last of Us Staffel 3, wann? Oh, nee, 27 erst.
Okay. Gott sei Dank haben wir nichts vergessen, das wäre es ja auch.
Aber es ist bestätigt. Wir hatten ja eben auch uns gefragt, ob es schon bestätigt war.
Ja, alles andere hätte mich auch gewundert. Ja.
Mensch.
Ja.
Dann kann ich ja noch das Spiel spielen. Lol. Ich kann das Spiel nicht spielen.
Hast du denn den ersten Teil gespielt?
Nee, ich habe gar nichts davon gespielt. Ich habe ein bisschen, ich weiß nicht, ob das so Lisa-freundlich ist.
Glaube ich so, ne? eher weniger, wenn du schon bei Horrorfilmen Probleme hast. Ich glaube, wenn man
wenn ich auch noch immersiv irgendwie eingebunden bin in die Sache, das ist, glaube ich, nicht so
das optimal. Das ist dann, glaube ich, noch gruseliger. Ich habe dir den ersten Teil jetzt nachgeholt und es macht immer noch Spaß. Dann kommen wir doch zu meinem zweiten Platz. Adolescence. Eines Morgens wird der 13-jährige Jamie Miller wegen Mordes verhaftet. Für die Familie kommen die Vorwürfe völlig aus dem Nichts und auch wir, also das Publikum, können jetzt gar nicht glauben, dass der von Owen Cooper gespielte Jamie irgendwas Schlimmes getan haben soll. Der sieht ja so harmlos und so Babyface-mäßig aus. Und während die Familie dagegen kämpft, nicht am Druck zu zerbrechen, versuchen Polizei und eine Psychologin zu verstehen, was in Jamie vorgeht. Das war so eine der Netflix-Serien, die komplett aus dem Nichts gekommen sind. Also es gibt ja so Serien, auf die freut man sich zu Beginn des Jahres und Adolescence nicht. Das kam halt einfach so. Aber war halt, ist halt eingeschlagen wie sonst was, war mega erfolgreich. Natürlich zum einen wegen der Plansequenzen, also jede der Folgen der Miniserie sind aus einer einzigen, durchgehenden Kameraperspektive gefilmt. Super beeindruckend. Aber das ist auch gar nicht das, also auch darüber hinaus, auch wenn es da jetzt Schnitte gegeben hätte, auch wenn das eine normal geschnittene Serie gewesen wäre, hätte ich die, glaube ich, trotzdem in meine Top 3 genommen. Denn gerade das Drama in den Figurenkonstellationen ist einfach absolut sehenswert. Und es ist auch der Hammer, was die Schauspielenden da ableisten. Also Stephen Graham, Aaron Doherty und Owen Cooper haben ja auch verdient Golden Globes für ihre Leistungen bekommen. Und das Ganze hat auch einfach das emotional verstörendste Finale 2025. Und das will was heißen, weil wir haben ja auch mit Last of Us nicht gerade so gute Laune-Serien gehabt. Oder und deswegen verdient Platz 2, würde ich sagen.
Ja, die Serie war krass auf jeden Fall. Also, ich weiß nicht, Laura, kann es sein, Laura, dass du die nochmal geguckt hast? Weil ich habe bei deinem Letterbox gesehen, dass du die gelockt hast. Oder hast du sie nur gelockt, weil du sie mal irgendwann dieses Jahr geschaut hast? Nicht, dass ich euch stalken würde auf Letterbox. Nein, nein.
Nein, ich habe gesehen, man kann sie locken. Und ich werde ja immer von Lisa dazu angehalten, mal meine Sachen auf Letterbox korrekt zu loggen.
Ich bin so nervig, ey. Immer wenn Laura irgendwas erzählt, was sie geguckt hat, bin ich immer so, Laura, du musst die Sachen auch loggen. Also ich verbringe auch viel zu viel Zeit auf dieser App irgendwie. Aber okay, du hast es nicht nochmal geguckt, weil ich dachte, du hast es gerewatcht, weil das quasi auf dieses Wochenende
gelockt. Ich bin ja nicht so der Superfan gewesen von der Serie.
Ich erinnere mich, ja. Wir haben da ja auch einen Podcast zu gemacht, ne?
Ja, genau. Also ich glaube, ich finde, die ist gesellschaftlich total bedeutend und ich finde es auch richtig, dass sie im Moment gerade die Anerkennung bekommt, die sie bekommen sollte. Es ist jetzt ein ganz, ganz persönliches Ding, dass es persönlich einfach nicht meins war, weil es mich stilistisch gerade in den ersten zwei Folgen nicht so abgeholt hat. Und vor allen Dingen, ich glaube, gerade wenn man sich irgendwie mit Gewalt gegen Frauen auseinandergesetzt hat in den letzten paar Jahren, dann ist die Geschichte halt nicht so wirklich neu. Und ich glaube aber, dass es aber super wichtig und sinnvoll war, dass es halt dadurch mal in den Mainstream getragen wurde.
Ich glaube, was ja auch so krass war, dass es halt eben an der Schule gespielt hat und die Leute so jung waren, ne? Da hatte ich eigentlich schon, also ich meine, das Thema an sich ist nicht neu, aber dass es so umgesetzt wird mit so jungen Leuten, weiß ich nicht, ob ich das schon so häufig gesehen habe eigentlich.
Nee, ich meine das auch nicht im Serien oder Filmen, sondern ich meine es im Echten. So okay, im wahren, also weißt du, das ist ja im echten, wahren Leben passiert das halt ständig. So.
Du meinst, es ist eine bahnbrechende Erkennung gewesen, dass das passiert? Aber anscheinend passiert. Für viele Leute ja schon durch die Serie.
Ja, genau. Und das ist eigentlich, finde ich, wenn du nochmal so ein bisschen reflektierst, ist das eigentlich das Schockierende, dass Leute erst durch diese Serie verstanden haben, dass das im echten Leben wirklich passiert.
Ja, also ich muss... Ja, stimmt. Also ich muss sagen, mir war nicht bewusst, dass es so mit so jungen Leuten so ein krasses Problem ist tatsächlich vorher. Also ich wusste natürlich, dass es mit älteren Leuten passiert, aber ich war da schon. Ich habe dann auch ganz viel nochmal drumherum gelesen und so. War schon heavy irgendwie. Der Schauspieler hat auch gerade einen Golden Globe bekommen. Der hat ja schon mal irgendwas davor gewonnen. Ich weiß gar nicht mehr, was das war, aber auf jeden Fall hat er jetzt auch nochmal einen Golden Globe für seine Leistung bekommen.
Du meinst so Stephen Graham, oder?
Nee, ich meine Owen Cooper, der den Jungen gespielt hat. Und der ist einfach so der jüngste Golden Globe-Gewinner jetzt. BAFTA war das vorher, meinst du?
Ich glaube, aber okay. Ich weiß es nicht genau.
Er ist einfach so ein Fötus, er ist so klein und er steht auf der Bühne mit seinem Golden Globe und ist so, was passiert hier, was zur Hölle? Und alle freuen sich einfach für ihn, das ist irgendwie immer ganz süß gewesen.
Ich drücke ihm auf jeden Fall beide Daumen, dass er dann da auch irgendwie anknüpfen kann, dass er noch irgendwas Cooles findet, weil der hat es auf jeden Fall drauf, obwohl er so jung ist.
Ja. Voll.
Dann kommen wir doch zu meinem Platz 1 und ich danke euch beiden, dass ihr die Serie nicht auf Platz 1 gewählt habt, sonst hätte ich nämlich echt Probleme gehabt. Aber das ist für mich einfach, also gibt's keinen Zweifel und auch keine zweite Frage, dass das Andor Staffel 2 ist für mich die beste Serie des Jahres. Ein Jahr nach der Trauerfeier auf Ferrix ist Cassian Andor ein angesehener Spion der Rebellen, doch das ISB ist ihm und Luthen immer noch auf den Fersen. Und währenddessen wird der Würgegriff des Imperiums immer fester, das spüren auch die Bewohnenden von Gorman, auf dem ein noch größerer Zusammenstoß als auf Ferrix droht. Ich will hier nochmal auf mein Video verweisen, Andor ist die wichtigste Star-Wars-Serie unserer Zeit und das klingt jetzt so ein bisschen YouTube-Clickbaity, aber ich stehe tatsächlich zu der Überschrift und ich finde das auch, denn es ist eben eine Serie über den Kampf gegen ein faschistisches System, das in die Zeit von Trumps Präsidentschaft fällt und in die Zeit des Aufstiegs von rechtsextremen Parteien all überall. Und ich finde, es ist einfach faszinierend, dass eine Serie dann das nimmt, ausgerechnet so eine Disney plus Star Wars Serie und da eben so eine kämpferische Serie draus macht. Mhm. Lisa, du hast ja auch schon gesagt, dass dir die Serie richtig toll gut gefallen hat und ich muss gestehen, ich war erst tatsächlich ein bisschen enttäuscht von der zweiten Staffel.
Okay.
Weil nämlich die nicht so starke Arcs hat wie jetzt der Aldani-Raub oder der Gefängnisausbruch. Aber gerade das letzte Drittel der zweiten Staffel ist so das Spannendste, was ich in diesem Serienjahr gesehen habe. Vor allem, ich weiß jetzt nicht, ob ich da jetzt, inwiefern ich das spoilern darf, aber eine Figur hält eine Rede. Und nicht nur ist die Rede, also unfucking fassbar gut und auch
Gänsehaut
so Gänsehautmoment, zutreffend einfach auf die politische Situation. Und auch was drumherum erzählt wird, ist einfach unglaublich gut. Und auch schauspielerisch ist das Ganze halt ein ganz großes Kino. Ein kleiner Skandal, finde ich, dass bis auf Diego Luna niemand vom weiblichen Cast bei den Golden Globes nominiert wurde.
Ja, da bin ich, also Genevieve O'Reilly oder Denise Gough irgendwie, also sorry, wie kann man die bitte ignorieren? Das ist wieder so ein Genre-Ding vielleicht, aber das finde ich auch komplett unverständlich, muss ich nochmal sagen hier.
Verstehe ich aber nicht.
Ja, ist es verdient, dass es auf Platz 1 ist, Lisa? Was meinst du bei mir?
Ich finde schon. Also ich habe auch überlegt, es auf Platz 1 zu tun, wie gesagt. Und ich habe ja eben auch schon gesagt, ich fand es richtig gut. Ich fand es richtig gut geschrieben. Ich finde, man merkt halt auch, weil es ja von Anfang an auf zwei Staffeln ausgelegt war und halt die Struktur schon feststand. Und ich finde, das merkt man halt, weil das so, weiß ich nicht, so perfekt zusammenpasst alles.
Ja, total. Und ich hätte sie auch auf Platz 1 gemacht und das als nicht Star Wars.
Und das als Person, die Dröfni und andere Serien gesehen hat.
Das ist schon echt krass.
Aber es ergibt schon Sinn, weil es ja auch die Charaktere ja auch richtig krass, also richtig tief geschrieben sind und die Dialoge sind richtig gut geschrieben. Also es ist einfach auch so gut geschrieben, diese Serie.
Es ist auch, ich finde, das hatte ich in dem Podcast auch nochmal so aufgearbeitet. Was ich so faszinierend finde, ist halt auch, wie über die verschiedenen Folgen hinweg immer so ein Arc gebaut wird. Und gerade als Drehbuchautorin habe ich da teilweise, also ich habe das im Podcast nochmal so runtergebrochen, ich will das jetzt nicht nochmal wiederholen, aber es ist wirklich auch ein Genuss also für jeden, der sich so mit Dramaturgie auseinandersetzt, das zu schauen.
Ein Genuss.
Ja, wirklich. Also
ein Hochgenuss.
Es ist ein Hochgenuss. Also du so da sitzt und denkst so, und jetzt macht ihr das und das ist geil und ja.
Ja, ihr könnt ja nochmal nachhören, was wir da alles so gesagt haben in der spezifischen Folge.
Und ich habe mich einmal auch fast, also ich musste die Serie nämlich nachholen, muss ich gestehen, weil irgendwie, weiß nicht, ich habe mich nicht getraut, sie zu gucken. Vielleicht so ein bisschen, weil ich so halt die erste Staffel so geil fand und dann so, und was, wenn die zweite Staffel jetzt nicht so gut ist?
Das kenne ich.
Und dann habe ich mich fast auf Social Media gespoilert, weil da hatte ich einen Post gesehen, Your Star Wars Theory sucks. Und da war halt so ein Bild mit allen Charakteren und den dazugehörigen Theorien und bei allen war so ein großes, dickes Kreuz drauf, wo so, nee, ist nicht passiert. Was ich aber auch irgendwie cool finde. Das ist so eine Serie, die jetzt halt nicht vollgestopft ist mit Referenzen. Also da gibt's natürlich schon viele Referenzen, aber die sind nicht so aufdringlich, sage ich mal. Und
ich glaube,
das fand ich cool.
Ich glaube aber auch, selbst wenn du gespoilert worden wärst, wäre es das eine Serie, wo das eigentlich nicht so schlimm ist, weil alle Sachen trotzdem so interessant geschrieben sind, dass du es halt trotzdem noch gucken kannst. Ja. Also ich glaube, das wäre, weil die Serie nicht nur davon so einem großen Twist lebt, sondern von so einem langsamen Aufbau von Sachen.
Ich meine, wir kennen das Ende, for God's sake. Genau. Also wir wissen ja, wir alle, was in Rogue One, was in Rogue One mit den Figuren passiert. Also das kannst du ja eigentlich gar nicht krasser spoilern.
Ich habe danach noch direkt noch Rogue One auch geschaut und war so, es ist jetzt auch viel trauriger, weil man halt jetzt, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ich jetzt hier spoilern kann, aber man weiß natürlich jetzt Sachen über Cassian oder die, man weiß dann sozusagen von Cassian, dass er andere Sachen nicht weiß. Und ja, das macht's noch mal viel trauriger. Naja.
Ja, traurig. Länger, aber länger geht's jetzt genauso traurig weiter mit den Filmen? Mal schauen. Fangen wir doch mal mit der Top 3 von Laura an. Laura, was ist denn da bei dir auf Platz 3 gelandet?
Also, ich finde, dass ich mit meinen Top-Filmen dieses Jahr tatsächlich so ein gewisses Thema bediene, was auch damit zu tun hat, dass, was ich vorher schon meinte, dass halt das einfach absolut die Themen unserer Zeit sind. Und der erste Film, der auf Platz 3 ist, und ich finde, die Platz 3, die sind bei mir alle, das sind Nuancen, die diese Filme voneinander unterscheidet. Und das ist wirklich... An einem anderen Tag könnte ich die Reihenfolge nochmal ändern. Also es kommt wirklich, ja. Die sind ganz nah beieinander. Aber auf Platz 3, One Battle After Another, ist ein Film über die Erschöpfung. Und zwar nicht nur körperlich, sondern auch moralisch. Es geht um, Leonardo DiCaprio spielt einen, ein Revoluzzer.
Ja.
Es geht um seine Tochter. Am Ende ist es auch ein Familiendrama, was er halt einfach irgendwie erzählt wird. Und das hat total viel Spaß gemacht. Es gibt absolute epische Szenen direkt am Anfang, die ich alle nicht spoilern will, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Also es ist eine absolute Sehempfehlung, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt. Erzählt grundsätzlich irgendwie von einem Zustand, dass man eigentlich nicht gewinnen kann, dass man eigentlich nicht siegen kann, sondern dass man eigentlich andauernd kämpfen muss. Und es fällt damit natürlich auch total in unsere Zeit rein und ist absolut relevant irgendwie, gerade wenn man überlegt, was im Moment gerade in den USA vor allen Dingen auch passiert, aber auch an anderen Teilen unserer Welt. Hat einen unglaublichen Fokus auf Menschen, die kämpfen, nicht nur weil sie denken, sie müssen es, sondern weil sie gar nicht anders können. Das ist eine unglaubliche Notwendigkeit, irgendwie gegen dieses System zu kämpfen. Genau, und ist dann gleichzeitig aber auch noch total absurd, hat einen total guten Humor in diesem ganzen Ding noch drin. Und genau, also der macht echt Spaß, der Film. Der ist sehr lang, 2 Stunden noch was. Also da muss man sich Zeit für nehmen. Den kann man nicht mal so wegsnacken. Und den kann man halt thematisch auch nicht nur unbedingt wegsnacken. Auch wenn er eben, wie gesagt, halt einfach lustig ist auch. Genau. Das ist so, ihr habt den gesehen beide, ne?
Ja.
Nee, ich habe ihn nicht gesehen. Ich wollte mal fragen, also der ist ja bei der Kritik auch richtig gut weggekommen. Paul Thomas Anderson hat da, glaube ich, auch einen Golden Globe jetzt bekommen dafür, ne? Und aber vom Publikum wird er nicht so gut aufgenommen. Also da ist so eine ganz große Spannung dazwischen. Und kannst du dir das
ja? Ich wollte sagen, ich mochte den Film auch, aber ich hatte 1-2 Punkte, wo ich so auch so ein bisschen, die mich so ein bisschen gestört haben. Und zwar hat man das gehört, ja, ne?
Da kommt die Kritikpolizei.
Da kommt die Kritikpolizei im Hintergrund. Am Anfang fand ich so ein bisschen, also ich bin gut reingekommen in den Film. Also das war aus, sag ich mal, Action-Perspektive eigentlich ganz gut. Aber wo ich so ein bisschen, ja, mich ein bisschen unwohl gefühlt habe, ist einmal diese Geschichte, hast du das jetzt einen Spoiler, von der Beziehung zwischen einer weißen Person und einer schwarzen Person, habe ich überlegt ein bisschen, also ich habe es immer noch nicht quasi zu Ende überlegt, aber ich habe ein bisschen überlegt, ob es in Teilen so ein bisschen an so eine leichte Fetischisierung grenzt eigentlich.
Aber das und ist auch die Geschichte, oder?
Ich weiß nicht, ob das so genug klar gemacht wurde. Das war so ein bisschen meine Überlegung, die ich hatte. Und dann habe ich noch überlegt, ob die Revolution vor allem am Anfang so ein bisschen jessifiziert wurde. Weißt du, es hat sich ja sehr, die Geschichte ist ja einfach Black Power und das hat auch gut funktioniert. Aber ich hatte, habe so ein bisschen drüber nachgedacht, ob diese Art, wie Revolution in dem Film dargestellt wird, so ein bisschen, ja, ob das also in Teilen vielleicht ein bisschen stilisiert ist.
Ja,
so, das waren so meine. Und das hat mich so ein bisschen, manchmal so ein bisschen rausgebracht, muss ich sagen.
Ich finde auch, also, aber es macht, finde ich, dann gegen Ende des Films für mich Sinn, warum es so stilisiert ist. Weil es nämlich ein Film ist, der nämlich bestimmte Sachen nicht richtig ernst nimmt und tatsächlich irgendwie stilisiert. Also das Ganze, was dann so im zweiten Teil passiert. Also ich finde, es gibt einen Bruch in diesem Film. Der erste Teil ist irgendwie, finde ich, manchmal fühlt es sich an wie ein anderer Film als der zweite Teil. Mhm. Und gleichzeitig, normalerweise würde ich so total kritisieren, wenn sowas passiert. Und bei dem Film hat es aber irgendwie voll Sinn gemacht.
Ja, weil es aber auch über so einen langen Zeitraum geht, ne? Ich finde, ja, deswegen genau. Passt das irgendwie auch.
Ja, und du hast fast das Gefühl, je älter die Charaktere werden, also da ist auch ein Zeitsprung irgendwie nochmal drin in dem Film, hast du fast das Gefühl, du wohnst einem Genre Wechsel bei. Und das hat aber auch was damit zu tun, was quasi diese Menschen in dieser Situation dieser andauernden Revolution erleben in ihrem Leben. So habe ich das ein bisschen gelesen. Und ich gebe dir recht, die Fetischisierung von der schwarzen Protagonistin im ersten Teil ist aber für mich Teil der Geschichte. Also ich glaube schon, also wenn man das nicht checkt, dann
ich glaube,
das versteht man den ganzen Film, glaube ich, aber auch nicht.
Ich glaube aber, es hätte geholfen, wenn sie am Ende noch mal häufiger vorgekommen wäre. Ich glaube, dass dadurch hätte man noch ein bisschen, also, das kann ich natürlich auch nicht so gut spoilern, aber ich finde, wenn man es dadurch vielleicht noch ein bisschen mehr aufgegriffen hätte, hätte es noch mal so eine rundere Klammer gegeben. Ja. Aber ich habe auch gemeint, also es ist auch was, wo ich noch, das müsste ich, glaube ich, auch noch mal schauen und ein bisschen mehr drauf achten. Das hat nur in dem Moment, wo ich es dann einmal geschaut habe, ich habe den Film nur einmal geschaut, war ich so ein bisschen so, ich fühle mich nicht so wohl. Ich glaube, es ist, was der Film von mir möchte, aber mal gucken, wie es weitergeht. Und dann war sie halt irgendwann so ein bisschen weniger präsent, als ich dachte. Und dann lag der Fokus ja auch, dann lag der Fokus ja auch quasi eigentlich auf ihm und nicht mehr auf der Black Revolution.
Total. Ja, ja, total. Und ich glaube, das ist auch dieser Bruch irgendwie da drin, ne? Also, dass du am Anfang so nicht genau schon weißt, dass eigentlich Leonardo DiCaprio so die Hauptrolle hat. Und dann im zweiten Teil hat er es irgendwo, aber auch nicht ganz. Also ich glaube, bei P.T.A. Anderson, das grundsätzlich kann man immer, also gerade wenn man da ins Drehbuch nochmal reingeht und eine konkrete Analyse von der Dramaturgie machen würde, würde ich behaupten, dass du da ganz oft Sachen findest, die keinen Sinn machen. Und wo du nur durch ein Gefühl durchgetragen wirst. Und entweder funktioniert es dann in dem Moment für dich oder es funktioniert nicht. Aber es macht dramaturgisch erstmal überhaupt keinen Sinn. Und ich glaube, ich fand den Film aber trotzdem. Also ich glaube, der Film hatte trotzdem einen totalen Impact auf mich. So, weil da sind viele Sachen einfach hängen geblieben über so die Zeit. Viele Bilder irgendwie sind hängen geblieben, wo ich so gemerkt habe, okay, ich kann den nicht ignorieren. Und gleichzeitig kann man sich auch, finde ich, bei dem Film immer wieder die Frage stellen, ob wir grundsätzlich halt auch Widerstand und Widerstandskampf halt zu sehr romantisieren auch so ein bisschen.
Kann man sehr mit Andor Staffel 2 eigentlich mal vergleichen, wenn man mal Lust drauf hat irgendwie und da so ein bisschen thematisch
ähnlich. Finde ich auch.
Aber genau, was ist denn dein zweiter Film, also dein Platz 2?
Ja, okay, lass mal weitergehen. der zweite Teil ist ein Film, den ich jetzt erst gesehen hatte, weil er im Ezra Klein Podcast tatsächlich vorkam.
Dieser Podcast hat sehr viel Einfluss auf dein Leben gehabt dieses Wochenende.
Ja, ja, auf jeden Fall. Und zwar heißt der Film Mr. Nobody Against Putin und ist gemacht worden von, also ist gefilmt worden von einem jungen Lehrer, der in der toxischsten Stadt der Welt aufgewachsen ist und als Lehrer gearbeitet hat.
Toxisch im Sinne von schlecht oder im Sinne von giftig?
Im Sinne von giftig.
Oh, damn.
In Russland, muss man dazu
in
sagen.
In Russland, ja. Genau, in Russland. Und zwar deshalb, weil was ist denn das für eine Mine? Ich glaube, eine Kohlmine ist da. Und also das ganze Umfeld, also die ganzen Berge sind einfach, sind schwarz so. Und es gibt halt aber auch so lustige YouTube-Videos, wo dann Leute irgendwie da hingefahren sind und gesagt haben, oh, das ist alles hier so giftig, hahaha. und das greift er auch in seinem Film auf. Aber genau, es ist ein Dokumentarfilm. Mhm. Dieser Lehrer hat sein Leben dokumentiert, weil er die Videoklasse geführt hat in dieser Schule. Das heißt, er hat unglaublich viele Aufnahmen gemacht in dieser Schule von den Kids dort, von sich selbst. Und der hat nach dem Angriff von Russland auf die Ukraine, hat der quasi am eigenen Körper miterlebt, wie sehr sich das Leben auch in diesem ländlichen Teil von Russland mitten im Ural geändert hat, weil die Lehrer eine unglaublich krasse Liste von Propaganda-Elementen bekommen haben, die sie jetzt in den Unterricht mit implementieren mussten. Und also der hat da teilweise so Lehrerkonferenzen mitgefilmt, wo dann die Lehrerin irgendwie meint, irgendwie so, ja, ich habe überhaupt gar keine Zeit mehr, den Unterricht irgendwie zu planen, weil ich hier die ganze Zeit Propaganda eben machen muss. Und wo dann halt auch nochmal in so einer Konferenz dann aufgegriffen wurde, wie sehr auch der Leistungsabfall von den Schülerinnen ist, weil die gar nicht mehr genug lernen, so, weil es eigentlich nur noch darum geht, die ganze Zeit diese Kids, diese Teenager auf den Krieg vorzubereiten, vor allen Dingen die Jungs, die dann ja auch alle nach und nach eingezogen werden, ne? Also sobald die von der Schule gehen.
Aber kurze Frage, die Leute, die das alle gesagt haben in dieser Dokumentation, also sind die safe, sind die in Russland noch? Und wenn das veröffentlicht wurde, und das ist aber, war das so ein Festivalfilm?
Genau, also was eben auch zu dieser ganzen Geschichte gehört, ist, dass Pavel, dieser Lehrer, der das gefilmt hat, der hat mit einem Regisseur, der außerhalb von Russland ist, dann Kontakt aufgenommen, zunächst über Instagram, und hatte eigentlich sogar schon vor, irgendwie seinen Job zu kündigen, und hat aber dann eben dadurch, dass die eben angefangen haben, miteinander zusammenzuarbeiten, entschieden, er bleibt noch, ist aber mittlerweile geflohen. Also ist letztes Jahr im Sommer aus Russland geflohen, ist dort nicht mehr. Ist der safe? Weiß man nicht, weil wir kennen die Geschichten so. Wir wissen, dass wenn Putin es für richtig hält, Leute auch außerhalb von Russland nicht safe sind. Und ich glaube, das gehört natürlich irgendwo auch zu dieser Geschichte mit dazu, dass der sich da auch im Klaren darüber ist, ne? Und dass der im Klaren sich darüber ist, dass der da auch schon vorher nicht safe war, ne? Also ja, auch dieser kleine Widerstand, den der geleistet hat irgendwie, ne? Indem er dann irgendwie, was weiß ich, zum Beispiel irgendwie über die Lautsprecher der Schule dann irgendwie Lady Gaga spielen lässt, irgendwie mit der amerikanischen Hymne. Das sind alles so Situationen, wo der absolut nicht mehr safe ist. Und gleichzeitig ist dieser Ort natürlich erstmal eine kleine Community, der kennt die Leute natürlich alle da. Und das ist so ein Wechselspiel von, und das spielt auch in diesem Film eine totale Rolle, von am Anfang konnte man das noch besser akzeptieren, und irgendwann jetzt, nachdem der Krieg halt einfach über so eine lange Zeit gelaufen ist, sind die Leute, und nachdem mehr und mehr Leute, auch irgendwie mehr und mehr junge Männer halt verschwunden sind und halt irgendwie als Leichen wieder zurückgekommen sind, sind die Leute natürlich immer mehr auf Abstand auch zu ihm gegangen. Und das erzählt er eben auch. Und ich finde, der sagt so unglaublich weise und krasse Sachen in diesem Film. Also du wirst ständig immer wieder aufgerüttelt, weil du denkst, das hat er jetzt nicht so formuliert, wie krass das ist, wie weitsichtig das ist, wie poetisch das auch teilweise ist, was er da irgendwie in seinem Voice-Over irgendwie auch erzählt. Man kann sich den Film, also der läuft noch nirgendwo, der ist auf verschiedenen Festivals gelaufen, der ist aber auf YouTube hochgeladen, man kann sich den auf YouTube anschauen. Und ich gehe davon aus, dass er wahrscheinlich irgendwann bei Arte landen wird oder bei der ARD-Mediathek. Also es ist auf jeden Fall ein Film, den man sich auf jeden Fall mal anschauen sollte.
Klingt krass auf jeden Fall.
Klingt ultra spannend. Also den werde ich mir, glaube ich, tatsächlich auf YouTube angucken, wenn das, also wenn das legal ist, natürlich.
Der ist auf YouTube, dann bestimmt.
Ja, der ist auf YouTube hochgeladen. So.
Ja.
Genau, dann meine Mentions dieses Jahr. genau, F1, the movie, fand ich spannend, dass irgendwie mein Lieblingssport jetzt irgendwie bei Apple offensichtlich einen riesengroßen Stellenwert bekommt und eine Verfilmung bekommt. Ich glaube, dass der noch krasser hätte sein können. Ich finde, der ist irgendwie geht zu wenig auf die Politik in der Formel 1 ein, und der hat zu wenig Fokus darauf gelegt, auch die weiblichen Charaktere in dem Film stark zu machen, aber es ist trotzdem visuell einfach ein richtig guter Film, und er macht einfach Spaß, genau. Also auch Sehempfehlung. Ich fand interessant Thunderbolts dieses Jahr, weil, und da sind wir jetzt bei Marvel, weil Marvel ja auch sich so ein bisschen selbst finden muss. Und ich fand es irgendwie ganz interessant, dass jetzt irgendwie so innere Konflikte und auch Mental Health auf einmal Teil des Antagonismus, der Antagonismus-Erzählung sind. Es fühlt sich natürlich so insgesamt an nach so einem Franchise, was halt jetzt im Moment gerade so eine neue Identität sucht und noch nicht so richtig weiß, was es eigentlich sein will. Und ich finde aber, ich fand es spannend, das hat Sinn gemacht. Womit ich auch total smooth, ich weiß nicht, ob ihr jetzt noch dazu was sagen wollt, weil sonst könnte ich nämlich super smooth zu den Enttäuschungen rübergehen, nämlich apropos Franchises, die nach neuer Identität suchen. Superman war für mich eine der größten Enttäuschungen des Jahres. Nice. Der fühlte sich für mich persönlich total leer an. Ich finde, er ist nicht, der hat es nicht geschafft, irgendwie diesen alten Mythos aufzugreifen und irgendwie was Neues zu denken, sondern irgendwie könnte man ja in der jetzigen Zeit irgendwie in diesen Charakter eine totale Ambiguität reinbringen, ne? Irgendwie, weil es ja irgendwie um Verantwortung geht, irgendwo und um Moral geht und so weiter. Und das wäre total spannend, das mal irgendwie, finde ich, so ein bisschen zu exploren. Für mich hat der Film das halt einfach nicht geschafft. Ich fand die Frauencharaktere unglaublich blass erzählt. Also der hat mir überhaupt keine Freude gemacht, der Film. Gleiche auch mit Avatar 3. Ich finde, haben wir ja auch im Podcast drüber gemacht. Ich finde, Avatar 3 ist halt plus im Vergleich geblieben.
Ja, nee, mit den beiden Filmen, es geht mir auch ein bisschen so. Also Superman, ich meine, ich muss dazu auch sagen, ich bin jetzt kein riesiger Superman-Film, aber ich fand auch irgendwie das, was du meintest, ich fand es tatsächlich auch ein bisschen leer. Und ich hatte auch, es wurden ja so versucht, ein paar Sachen aufzugreifen, in dem Superman ja eben so ein bisschen auch diese, also eben nicht so dieser Held ist wie sonst und auch von sich selbst irgendwie so ein bisschen enttäuscht ist. Aber es ist mir viel zu wenig gewesen. Und dafür, dass so gesagt wurde, es ist ein völlig neuer Ansatz und es wird komplett neu, war es jetzt nicht für mich nicht so komplett neu irgendwie. Und Avatar, ja, es ist natürlich, haben wir ja wie gesagt schon ein paar Tests drüber gemacht. Hätte ich auch gedacht, dass da noch ein bisschen mehr Neues dazu kommt. Ja.
Da muss er jetzt dann auf jeden Fall mit Avatar 4 nachlegen. Mhm. Aber kommen wir doch lieber zu deinem Platz 1, Laura. Was ist denn auf Platz 1 gelandet bei dir?
Auf Platz 1 ist gelandet Bogonia. Yorgos Lanthimos ist ja bekannt dafür, dass er gerne mal der Gegenwart einen Spiegel vorhält in der absurdesten Art und Weise. Und genau, das hat er mit Bogonia auch wieder gemacht. Emma Stone ist wieder mit dabei, die einfach nur fantastisch spielt. Jesse Plemons ist auch unglaublich toll.
Meine Angst vor Jesse Plemons wird weiterhin erhöht durch diesen Film.
Ja, total, absolut.
Er ist wirklich krass. Er ist eigentlich, ich fand ihn noch besser als Emma Stone eigentlich.
Ich fand aber auch Emma Stone, ja, sehe ich auch so, aber auf der anderen Seite finde ich dafür, für was sie machen musste in dem Film, fand ich sie unglaublich stark.
Ja, ich fand sie auch nicht schlecht. Also sie war auch richtig gut.
Ja. Und ich mag das, dass es halt auch immer wieder, also es treibt es immer so krass auf die Spitze und es ist halt irgendwie immer so, also es wird immer so krass absurd irgendwie bei ihm. Und
hättest du vielleicht, sorry, aber ich glaube, das ist so ein Film, den haben nicht die meisten, also haben die wenigsten auf ihren Schirm gehabt oder haben auch noch weniger geguckt. Willst du mal vielleicht ganz kurz die Prämisse erklären, weil die ist wirklich abgefahren.
Okay, also die Prämisse von dem ganzen Film ist, dass Emma Stone spielt eine unglaublich erfolgreiche Firmenchefin, ja, also ganz klar Millionärin, wohnt da in ihrem Rich Kid House und fährt irgendwie mit ihrem Mercedes da irgendwie jeden Tag rum. Und sie wird entführt, weil Jesse, dessen Name in dem Film Teddy ist, genau, Teddy und sein Cousin Don, denken, dass sie ein Alien ist und sie entführen sie, um durch Tests herauszufinden, dass A, sie wirklich ein Alien ist und gleichzeitig um bestimmte weltpolitische Sachen und persönliche Sachen herauszuhandeln, zu verhandeln mit ihr. Also total absurd. Also es fängt ja schon damit an, dass es so absurd ist, dass dann halt ihr die Haare abrasiert werden, weil das ja die Art und Weise ist, wie quasi sie kommuniziert. Mit dem Mothership, ne, genau. Und genau, und dann hat sie ja irgendwie, bekommt sie dann ja auch diese Salbe irgendwie aufgetragen und so weiter, was dann dazu führt, dass Emma Stone halt irgendwie auch so total, also die sieht ja schon dann aus irgendwie wie, also die hat sich dann in den ersten halben Stunde
Wie bei, wie heißt denn? Prometheus, diese Leute.
Ja, ja, total.
Diese OG-Menschen.
Ja, total. Genau, und es geht natürlich total viel, und deshalb ist es halt auch wieder so aktuell, es geht halt total viel so um Verschwörungsdenken. Es geht aber auch bei ihm vor allen Dingen super viel um Machtfantasien. Es geht total viel um toxische Männlichkeit. Und auch so ein Kontrollverlust, den wir, glaube ich, irgendwie alle teilweise so empfinden, wenn wir halt irgendwie auf die Welt rausschauen und denken, okay, wie kann man das eigentlich noch verstehen und kontrollieren, oder wie kann man überhaupt sein privates Umfeld, ist es eigentlich noch das Einzige, was ich irgendwie so, wo ich so ein bisschen Kontrolle drüber habe. Und ich glaube aber, dass halt eben extrem viele Menschen auch diesen Kontrollverlust halt einfach auch im Privaten mittlerweile haben. Und deshalb ist es so ein extrem wichtiger Film, weil es halt genau darauf so ein Licht scheint, auf diese Narrative. Es ist auf eine gewisse Art und Weise natürlich auch ein Horrorfilm.
Richtig, ja, auf jeden Fall.
Ich habe ihn nicht gesehen, deswegen weiß ich es nicht. Sorry.
Ah, okay.
Also auf jeden Fall ein sehr dystopischer Film auch. Obwohl eigentlich auch nicht so richtig, naja, schon. Ich finde es gerade voll schwierig, darüber zu reden und keine Spoiler zu verwenden, muss ich sagen. Ich mochte den Film auch sehr. Yorgos Lanthimos Filme haben irgendwie immer die Folge, dass ich danach extrem lange über sie nachdenke, um rauszufinden, ob alle Sachen, die ich daraus gelesen habe, ob er wirklich möchte, dass ich darüber nachdenke, oder ob manche Sachen vielleicht einfach nicht zu Ende gedacht wurden. Ich hatte das nach Poor Things richtig doll auch.
Ja.
Aber ich fand es so ein bisschen, ich fand es auf jeden Fall interessant, auch so zu sehen, so diese, ja, diese moralische Entlastung, die dieser Hauptcharakter irgendwie auch betreibt, indem er halt dann Emma Stone, aka das Alien, entführt. Ja, ich muss auch, also ich finde, also wenn das Ende anders gewesen wäre, als es war, hätte ich, glaube ich, rebelliert.
Mhm.
Ich kann jetzt nicht sagen, es ist ja ein Remake, ich weiß nicht, wie das im originalen Film ist, den habe ich leider nicht geguckt. Aber ja, hat mir auch gut gefallen, passt auch wieder gut in die weirde Biografie des Regisseurs.
Ja. Und ich finde halt innerhalb, also diese drei Filme zusammen für mich geben halt so ein Bild gerade ab.
Was ich richtig gut finde, ist auch, dass wie einfach die Erde kanonisch eine Scheibe ist in einem Film und es einfach gar nicht angesprochen wird. ja, aber ja, ich finde, Fabian, den kannst du dir ruhig mal anschauen. Der ist, glaube ich, noch nicht, noch nicht umsonst im Streaming, aber sobald er dort auftaucht, ist auf jeden Fall, würde ich auch empfehlen, den Film. Ich mochte den auch sehr.
Ja, man kann ihn auf jeden Fall schon kaufen auf den diversen Plattformen, wo man Filme kaufen kann.
Ja. Tja, wie kriegen wir jetzt einen Übergang von Bugonia zu deinem Platz 3, Lisa? Keine Ahnung.
Das weiß ich auch nicht.
Komplette Gegenteil, glaube ich.
Vielleicht so ein bisschen, weiß nicht, Weltuntergangsstimmung. Da könnte man versuchen, irgendeine Brücke. Aber tonal ist der Film einfach das komplette Gegenteil. Mein Platz 3 ist K-Pop Demon Hunters. K-Pop Demon Hunters ist toll. Ich liebe K-Pop Demon Hunters. Ich muss sagen, der Film, es ist wirklich irgendwie so voll das Event für mich gewesen dieses Jahr. Das ist ja auch so ein bisschen wie bei Adolescence eigentlich, dass das so ein Netflix-Film ist, der quasi aus dem Nichts kam. Den hatte ja niemand aus dem Schirm. Ich glaube, das war so eine von diesen Sony-Koproduktionen, meine ich. Aber das hatte auch, ich glaube, die Leute, die den gemacht haben, haben jetzt auch nicht erwartet, dass der halt so ein dermaßen Filmereignis wird, wie er jetzt geworden ist. In einem Film, er ist ein animierter Film und es geht halt um eine K-Pop-Band, und die sind quasi bei Tag K-Pop-Idole, und dann in ihrem Zweitleben müssen sie halt Dämonen jagen und die Welt beherrschen, also nicht beherrschen, die Welt beschützen, wollte ich sagen, genau, danke. Und das müssen sie halt machen, und deswegen müssen sie auch diese K-Pop-Band haben, weil die Band und der Gesang ist sozusagen das Mittel dazu, um die Welt zu schützen. Und genau, ab irgendeinem Punkt sind die Dämonen so, okay, wir schaffen es einfach nicht, dagegen anzugehen, was ist die Lösung? Und die Lösung ist, die Dämonen müssen auch eine K-Pop-Band machen und auch singen. Und ich finde das total lustig, weil die Prämisse ist halt, ich finde die Kombination einfach von Dämonen bekämpfen und K-Pop, finde ich, ist es eine super Kombi. Man muss ehrlicherweise sagen, die Story ist ziemlich basic, also da ist nichts, was einen in irgendeiner Form überraschen würde. in diesem Film. Aber wie gesagt, die Prämisse ist halt cool. Ich mochte den Animationsstil richtig gerne. Der Humor hat mich total gecatcht. Ich fand's super lustig, auch durch diese sehr, ich weiß auch gar nicht, es wurde ja auch ein bisschen darüber diskutiert durch diesen Erfolg, ob halt eine Realverfilmung kommen soll. Ich weiß gar nicht, ob man diesen Humor dann auch so übertragen kann auf einen Realfilm, weil man hat ja bei Animationsfilmen den Vorteil, dass man ja so übertriebene Emotionen durch die Gesichtsausdrücke sozusagen so nochmal ein bisschen verstärkt darstellen kann. Aber ja, die Musik hat mich auch mega gecatcht. Ich habe diesen Soundtrack das ganze Jahr gehört. Ich habe vor ein paar Tagen entdeckt, dass meine Lieblings-Fitness-YouTuberin ein K-Pop-Demon Hunters Dance-Workout hat, was ich jetzt gefühlt die ganze Woche gemacht habe, jeden Tag. Ich habe super viel Spaß gehabt mit dem Film. Der hat jetzt auch gerade Golden Globes für beste Musik und beste Animation gewonnen. Habt ihr den beide gesehen?
Ich habe den gesehen.
Ich habe den auch gesehen.
Ja,
okay. Und fandet ihr den auch gut?
Ja, vielleicht jetzt an alle, die sich den Titel, also den Titel gehört haben und sich gedacht haben, okay, das ist, also den gucke ich mir in 100 Jahren nicht an. So ähnlich ging es mir. Aber als ich dann halt mitbekommen habe, dass der so einen Hype hatte, dass alle den cool fanden, dann ich so, ne, komm, was ist jetzt, sind nur 2 Stunden, ja. Wenn er doof ist, dann ist jetzt nicht so schlimm. Mhm. Aber der war richtig gut. Also, obwohl ich K-Pop jetzt mit K-Pop nicht so viel anfangen kann, obwohl ich mit Musicals, ja, jetzt nicht der größte Musical-Fan bin, trotzdem hatte ich richtig viel Spaß mit dem Film.
Und du, Laura?
Ich fand sehr gut. Total cool.
Danke.
Also, der hat einfach richtig Spaß gemacht. Ich finde auch, dass, wenn nicht, diese Song und Soundtrack irgendwie einen Oscar gewinnt, dann weiß ich auch nicht.
Dann raste ich aus.
Das ist einfach für mich irgendwie absolut der Soundtrack des Jahres.
Mm. Ja, absolut. Also hier auch nochmal von mir, klare Sehempfehlung. Genau. Was auch eine klare Sehempfehlung ist, ist mein Platz 2. Es hat leider schon wieder absolut nichts miteinander zu tun, wo ich gut überleiten könnte. Es ist quasi ein Laura-Move. Es ist nämlich eine, wie ich eben schon erwähnt habe, ein Dokumentarfilm von Apple Plus. Also etwas, was Laura machen würde eigentlich. Den habe ich letztens erst gesehen, das ist noch gar nicht so lange her. Und das ist Deaf President Now, heißt der Film. Und das ist eine Dokumentation über einen Protest an der damals einzigen gehörlosen Uni in den USA im Jahr 1988. Und quasi der Film startet damit, oder mit diesem Event, was quasi damals war, dass halt jemand, eine neue Präsidentin gewählt werden soll für diese Uni, die wo halt Leute hingehen, die halt genau gehörlos sind oder beeinträchtigt sind vom Gehör. Und zur Auswahl stehen halt zwei Männer, die nicht hören oder wenig hören, und eine Frau, die aber hören kann. Und dann wird halt, also die haben sich quasi darauf eingestellt, dass jetzt auf jeden Fall jemand von den gehörlosen Leuten quasi gewählt wird. Und dann wird es aber die Frau. Und dann sind die Studierenden so sauer, dass die anfangen halt dagegen zu protestieren, gegen diese neue Präsidentschaft. Und dann besetzen die den Campus für, ich glaube, 8 Tage lang. Und das ist so, also die Dokumentation verfolgt anhand von Leuten, die damals dabei waren. Also es gab quasi so eine Gruppe von 4 Leuten, die so ein bisschen so das Team war, das diese Bewegung angeführt hat. Der 3 Männer und eine Frau, und die haben dann quasi so diese Talking Heads, wo sie die interviewen, und dann verfolgen sie quasi mit Archivmaterial, was damals passiert ist. Und es ist total spannend, weil man halt, also ich finde, es hat wirklich Spielfilmcharakter, diese Doku. Nicht nur dadurch, dass halt wirklich auch so visuell, also wirklich, es sind wirklich cinematische Shots drin, also so coole Slow-Mos oder so sehr Sachen, die du halt eher in einem Spielfilm vielleicht erwarten würdest. Sounddesign ist mega gut, weil sie halt auch immer versucht haben, durch das Sounddesign so ein bisschen zu empfinden, wie sich halt Leute fühlen, die wenig oder gar nichts hören. Und das wurde auch auf den Erzählstil der Doku richtig gut übertragen. Und durch diesen Spannungsbogen, den diese Doku hat, ist es einfach, also ich saß da wirklich und ich wusste halt nichts darüber, über dieses Thema, und ich saß auf meiner Couch und dachte, oh Gott, was passiert als nächstes? Also ich war fixiert auf diesen Bitch, also auf meinen Fernseher. Ich habe auch nicht gesecond-screened nebenbei. Ich war wirklich da rangetackert irgendwie und war, komplett dabei. Auch sehr emotional, also ich fand es irgendwie sehr bewegend, wie der Film, hat er einfach gezeigt, was möglich ist, wenn so viele Leute zusammenarbeiten und sich für was Gutes einsetzen. Und diese quasi Bewegung, die so als Studierendenbewegung angefangen hat, hat halt irgendwann wirklich so große mediale Aufmerksamkeit bekommen und dann wurden aufgrund von dieser Bewegung auch noch Gesetze geändert in den USA. Also es hat einen richtig großen Einfluss. Hätte mir vielleicht noch so zu ein, zwei Themen so eine kurze Einordnung gewünscht. Also einmal noch, dass, also eine Protagonistin war diese Präsidentin, die quasi neu gewählt wurde. Und das war quasi so eine Margaret Thatcher, die in diesem Board saß, was diese Uni quasi finanziert hat. Und die war einfach so krass evil. Also die war wirklich einfach so ein klassischer Movie-Villain eigentlich. Die waren zwar, also es ging natürlich um die sehr relevanten und sehr wichtigen Belange der Leute, die protestiert haben. Aber ich hätte noch einen kurzen Abstecher ganz kurz eingeordnet gehabt, wie es quasi damals war, so als Frau überhaupt so eine Position zu bekleiden und auch wie es war quasi, also diese Uni wurde halt auch natürlich als sehr offen und so dargestellt, wie es damals war für Leute, die POC waren. Das wurde jetzt auch nicht so doll aufgegriffen. Aber sonst absolute Sehempfehlung. Ich fand es wirklich krass spannend. Also ich habe lange keine so spannende Doku mehr gesehen. Also ihr habt es wahrscheinlich nicht geschaut, weil es, glaube ich, auch so ein Film ist, den man überhaupt nicht auf dem Schirm hat. Also ich glaube, ich habe das in irgendeiner besten Liste auf Letterboxd gesehen, als ich mal wieder da am Rumsurfen war auf meiner Lieblings-App. Aber das ist genau, wie gesagt, auf Apple Plus. Also das, ich glaube, ihr werdet das auch mögen. Also es ist wirklich eigentlich auch ein Thema, was vielleicht nicht so präsent ist, aber ja, eine sehr coole Aufarbeitung. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Genau. Ja, wollt ihr noch irgendwas kommentieren? Ihr habt es ja nicht gesehen.
Nee. Wahrscheinlich nicht. Also ich werde mir den auf jeden Fall anschauen, jetzt nachdem du das so gepitcht hast.
Ja, danke, das finde ich gut. Genau, und dann noch kurz meine Honorable Mentions. Das sind einmal Wake Up Dead Man. Ich habe ihn nur einmal geschaut, ich habe ihn mal im Kino gesehen. Ich liebe diese Knives Out-Reihe von Rian Johnson. Ich will, dass sie für immer weitergeht. Ich liebe ja Murder Mysteries und ich liebe diese Reihe. Ich liebe Daniel Craig als Benoit Blanc. Ich fand den Film nicht ganz so gut wie die beiden davor, glaube ich.
Lustigerweise fand ich den interessanter als die davor.
Okay, es gibt ja ganz viele Leute. Letztens hat mir erst wieder jemand geschrieben, ich glaube, Shoutout, falls du das hörst, als ich gerewatcht habe, Knives Out und Glass Onion, hat mir jemand geschrieben, ich glaube, du wolltest mit den 4 Sternen oder was das war eigentlich den neuen Knives Out loggen und nicht Glass Onion. Und ich so, nee, ich finde Glass Onion wirklich gut. fand Wake Up Dead Man trotzdem, ich liebe einfach Murder Mysteries. Was soll ich sagen? Da kriegt man mich mit. Und dann habe ich einen Film, der auch so ein bisschen unterm Radar gelaufen ist, von Nia Da Costa, die jetzt auch, glaube ich, einen Film von es ist der neueste Bone Temple Film, der rauskommt, nicht der alte. Aber auf jeden Fall die Regisseurin ist das. Und die hat eine Neuinterpretation von Hedda gemacht. Das ist eigentlich eine Geschichte vom norwegischen Autor Henry Ibsen, soweit ich weiß. Und da haben sie quasi so einen Gender-Swap gemacht. Also da gibt's quasi dann statt 2 Männern und einer Frau 2 Frauen und einen Mann. Und es ist es handelt sich von so einer Frau, die verheiratet ist, aber eigentlich so ein freier Geist ist und sie langweilt sich einfach in ihrer Ehe und sie, es geht quasi darum, dass so eine Feier ist und ja, sie stiftet einfach komplett Chaos und bringt das irgendwie alles zum, also dass die ganze Feier ist irgendwann geht bergab.
Fand auf an, meiner Watchlist auf jeden Fall.
Den also ich fand ihn gut.
Ich fand ihn sehr gut. Ich liebe ja Nina Hoss einfach.
Nina Hoss ist so eine Queen schon wieder in diesem Film. Die spielt schon wieder so krass gut, ey. Die Frau ist einfach crazy. Fun Fact an dieser Stelle, ich habe mal ein halbes Jahr lang norwegische Literatur studiert in einem Kurs, weil ich ein Erasmus-Jahr gemacht habe und irgendwie war mein Kurs, den ich eigentlich nehmen wollte, passte nicht zu meinem Videoproduktionskurs und dann waren aber alle anderen Sachen irgendwie schon voll und dann war so mehr oder weniger meine einzige Möglichkeit, diesen norwegischen Literaturkurs zu belegen und da haben wir auch was von Ibsen gelesen, aber nicht Hedda. Eigentlich ist es komplett egal,
dieser Film. Ich habe von Henrik Ibsen, glaube ich, nur Nora gelesen, kann das sein?
Ja,
ich glaube, in der Schule auch. Und ich weiß aber noch, dass ich das auf jeden Fall mega cool fand, gerade im Vergleich zu Effi Priest, weil Effi Priest
haben wir auch gelesen. Oh, fucking Alter. Effi Priest. Habt ihr auch den Film geguckt in der Schule?
Nee,
da gab's auch so einen Film.
Nee, wir haben nur das Buch. Vielleicht gab's den Film auch noch nicht, als ich
das in der Schule war. Das kann gut sein, tatsächlich.
Da gab's noch keinen Film.
Oh mein Gott, Effi Priest, komplett vergessen. Oh Gott, das weiß ich noch. Noch kurz meine Enttäuschung, bevor ich hier noch alles, ihr wollt ja auch noch weiter präsenten hier. Materialists. Es tut mir leid, Laura, ich weiß, du liebst das Celine-Song, aber ich habe Materialist, ich dachte einfach, es wird was anderes. Das Marketing war komplett weird für den Film. Und ich fand seltsam, dass sie irgendwie so Rom-Com-Tropen genutzt hat, um dann aber keine Rom-Com zu erzählen. Ich habe mir irgendwie da, ich fand,
das
der Film
halt, hat... Das, was Celine-Song macht.
Aber es war nicht meins, es war nicht meins irgendwie. Weiß ich nicht, hat für mich nicht so gut funktioniert.
Ich lasse da nichts rankommen an Celine Song. Das ist okay. Für mich eine meiner absoluten Lieblingsregisseurinnen.
Ich weiß, tut mir leid. Aber das war, war ein bisschen rein. Ich dachte auch, es wird vielleicht ein bisschen mehr.
Also ich weiß gar nicht mehr, ob es letztes Jahr war oder vorletztes Jahr, aber ich hatte Past Lives ja als Lieblingsfilm, ich glaube vorletztes Jahr. Hast du den gesehen? Weil vielleicht taugt
dir nee, noch nicht.
Dann schau dir den nochmal an.
Ja, mach ich. Also ich will auch nichts, kein Celine-Song-Rant runterbrechen. Es war nur so ein bisschen, dass ich mich mir was anderes überlegt hatte. Aber ja, mein Platz 1, Leute. Habt ihr Sinners geguckt?
Ja, und ich bin sehr überrascht, dass du dich getraut hast, einen Horrorfilm auf die Platz 1 zu hieven.
Ja, ist ein bisschen off-brand irgendwie, muss ich sagen. Aber das Ding ist ja, mit mir und Horror, ich finde ja, ich habe ja... für alle, die es vielleicht noch nicht wissen und den Podcast noch nicht so lange hören, ich kann ja viele Horrorfilme nicht gucken, ich habe einfach Angst, ich habe zu viel Fantasie, das geht einfach nicht. Aber es gibt halt einige Sachen, wo ich die Prämisse oder so cool finde, dass ich es irgendwie doch gucken muss. Und ich finde halt Vampire cool. Also ich habe halt schon diverse, ich habe auch irgendwann mal diese Vampir-Serie auf, diese Dracula-Serie auf Netflix geguckt.
Du meinst aber jetzt nicht die, wo du mich auch gezogen hast? Die zu gucken mit den Vampiren und den Werwölfen.
Was war mit den Vampiren? Oh nee, nicht diese komische First Kill Serie.
Die war so viel.
Nee, die war dann habe ich schon mal drüber gerantet. Nee, so eine andere Dracula, die habe ich auch geguckt, dann konnte ich irgendwie auch eine Nacht nicht schlafen, weil ich die erste Folge so gruselig fand. Ich habe auch Nosferatu geguckt und ich habe jetzt auch Sinners geguckt, weil ich halt dachte, das ist das könnte leserfreundlich sein. Das hat leider jetzt auch den großen Twist schon vorweggenommen. Meint ihr, dass Leute diesen Twist noch nicht mitbekommen haben, dass Sinners ein Vampirfilm ist?
Also, ich glaube, das ist im Marketing, ist es offensichtlich, also im Trailer ist es offensichtlich.
Ich glaube, man sieht das im Trailer.
Sonst habe ich gerade für ein paar Leute es leider ein bisschen ruiniert, es tut mir leid. Genau, der Film spielt in den 1930er Jahren, es geht um die Zwillingsbrüder Smoke und Stack, die beide von Michael B. Jordan gespielt werden. Und die kommen aus Chicago zurück in die Heimat und machen mit ihrem Prohibitions-Cash eine Tanzbar auf. Und dann sammeln sie quasi im Verlaufe des Films so ein paar Leute zusammen, dann die quasi die Musik oder das Essen beisteuern für diesen Abend. Und scheint ein cooler Abend zu werden. Und dann passieren Dinge. Und es tauchen halt ein paar Vampire auf.
Die auch mittanzen wollen, ja.
Die auch mittanzen wollen und aber natürlich erstmal reingebeten werden müssen, was sie erst nicht werden, was ist natürlich dann irgendwann doch passiert. Und dann werden halt immer mehr Leute von dieser Tanzgesellschaft zu Vampiren und das. Naja, es passieren Dinge. aber der Film hat mir so gut gefallen. Das war, ich glaube, bis zu dem Zeitpunkt, ich habe den nicht im Kino geschaut, ich habe den ein bisschen später geguckt. Und dann hatte ich noch nicht so diesen Film, wo ich dachte, boah, ich habe gerade so einen richtig geilen Film gesehen. Wisst ihr, wo ihr so in euch drin fühlt, dass es gerade so voll das geile Filmerlebnis war? Und ich hatte bis dato schon ein paar gute Filme gesehen, aber halt noch nicht so diesen einen Film. Und das hatte ich dann zum ersten Mal mit Sinners. Und ich glaube, das liegt vor allem für mich daran, dass ich diesen Genre-Mix so cool finde. Also es ist halt ein Vampirfilm, aber es ist halt irgendwie auch ein moderner Western und es ist irgendwie auch ein Musikfilm. Also dieser Soundtrack ist irgendwie ultra geil auch. Also
es gibt eine Szene in dem Film, da geht's einfach um die Macht und die Kraft von Musik und wie Musik einfach Raum und Zeit übersteigt.
Ja, das ist einfach so eine coole Szene.
So eine krass gute Szene. Ich will sie jetzt nicht spoilern, aber das ist wirklich so eine Szene, wo die im Kopf bleibt, wo du dir denkst, okay, das ist eine richtig coole Idee und es ist auch richtig gut umgesetzt.
Mhm. Und es gibt manchmal auch so Mickey-Mousing mit der Musik, was ich ganz witzig finde, weil das kennt man ja vielleicht eher so aus Cartoons oder so. Also, dass so Bewegungen mit so, na, nicht nur, aber daher kommt ja der Begriff, dass so Bewegungen mit Musik oder kleinen Tönen unterlegt werden und das wird halt mit so klein so Banjo oder Drum Sounds gemacht. Das fand ich irgendwie auch ganz süß. Und ansonsten, genau wie du schon meintest, ist halt so Musik über die Zeiten, aber eben auch Musik als Flucht aus der Realität, beziehungsweise ist auch sehr viel Verarbeitung von Rassismus. Es hat sehr viel so, was ja oft bei Vampirfilmen auch ist, so eine Kirche versus Teufel Storyline oder so einen unterliegenden Handlungsstrang. Aber Musik ist eben das, was sie alle irgendwie zusammenbringt. Und Ja, genau, Score habe ich ja schon erwähnt. Und ich glaube, der Film hat so irgendwie was an die 100 Millionen gekostet oder so. Und ich glaube, die haben extrem viel in die Sets investiert, weil die Sets sehen so geil aus. Ich hatte irgendwie das Gefühl, ich bin durch die Vergangenheit gereist und auf einmal da in so einer echten Tanzbar aufgetaucht. Also, und bei diesen Szenen, wo die halt Musik gemacht haben, hatte man auch so ein richtig authentisches Gefühl. Dann haben sie, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob sie alles auf Film gedreht haben, aber auf jeden Fall vieles auf Film gedreht. Dann gab es noch so ein paar Ratiowechsel mit einem Film, wo ich mich ein bisschen geärgert habe, dass ich es nicht im Kino geschaut habe, weil die, glaube ich, auf der Leinwand noch mal ein bisschen geiler kommen. Vor allem vor der Endszene gibt es so einen richtig langsam aufgezogenen, so ein Hunger Games Ratiowechsel.
Seitenverhältniswechsel.
Das heißt nicht Ratio. Genau,
dieses Aspect Ratio.
Aspect Ratio, ja. Sorry, genau. Das Einzige, was ich beim Film vielleicht so ein, was ich ein bisschen schade fand, ist, für mich hätte der 1 bis 2 Szenen früher aufhören sollen, weil ich hatte mir lieber selbst überlegt, was noch passiert wäre, anstatt das dann quasi so vor mich serviert zu bekommen. Ich weiß nicht, ob es euch genauso ging, aber...
Ja, ich kann verstehen, was du meinst. Ich hatte das bei einer anderen Szene, dass der Film so ein bisschen so ein Ticken zu lang ist.
Und dass in der Mitte irgendwo, ne?
Ja, mehr hinten raus und dass der Regisseur so mehr Bock hat, okay, die Szene muss ich jetzt aber irgendwie unbedingt noch zeigen, obwohl sie jetzt mit der eigentlichen Geschichte nichts mehr zu tun hat. Ich will jetzt nicht verraten, welche Szene das ist, aber das ist so eine Szene, die ich kann voll verstehen, warum die im Film drin ist. Es ist halt auch so eine Empowerment-Szene und das ist vollkommen okay und sie kracht halt auch ordentlich. Einer meiner Kritikpunkte, zum einen eben, dass er so ein bisschen so im Englischen sagt man, overstate his welcome, also er bleibt ein bisschen länger, als es eigentlich gut wäre.
Er hätte ein bisschen kürzer sein können,
stimmt. Ein bisschen kürzer, ja. Und mein zweiter Kritikpunkt ist so diese wechselnden Seitenverhältnisse, die du schon angesprochen hast. Denn weißt du, was der Grund dafür ist oder wie die motiviert sind? Ist jetzt gemein, dass ich dich das frage.
Ja, es fühlt mich ein bisschen wie in der Schule. Sag mal, was willst du denn sagen?
Genau, weil das ist das, da habe ich mich die ganze, also als ich das zum ersten Mal geschnallt habe, hey, wait, Moment, das Seitenverhältnis hat sich gerade geändert. Und wo ich das zum ersten Mal gesehen habe, seitdem habe ich die ganze Zeit den Film geguckt und mich die ganze Zeit gefragt, okay, warum? Also was ist der Grund? Was will der Künstler mir hier sagen? Also hat das irgendwie inhaltlichen Grund? Ist das so der eine? Sind das so Szenen, die sich nur mit den Vampiren beschäftigen? Sind die alle nur in dem... Nee, okay, jetzt ist es wieder in einer anderen Szene. Und das hat mich so rausgebracht. Und dann habe ich danach, okay, es muss ja irgendwie einen Grund geben. Dann habe ich gegoogelt, habe ich dann ein Interview gefunden. Und da hat dann der Regisseur gesagt, ja, es geht ums Gefühl. Also wenn er gedacht hat, so die Szene, die ist so intim, dann drehe ich die in einem kleineren Seitenverhältnis und wenn die Szene episch ist, dann drehe ich sie in einem epischen Seitenverhältnis. Und das fand ich nicht gut. Weil mich hat es voll rausgerissen, weil ich die ganze Zeit gerätselt habe, was ist jetzt eigentlich der inhaltliche Grund, die inhaltliche Begründung für diese wechselnden Seitenverhältnisse. Aber das ist was sehr Persönliches. Ich habe den zum Beispiel mit Jessica geguckt, mit meiner Frau, und der ist das überhaupt nicht aufgefallen. Also insofern. Echt?
Also ich habe den ja im Kino gesehen und mir ist das auch aufgefallen, mich hat das auch gestört, weil ich auch wissen wollte, was der Grund ist.
Mir ist es am Anfang nicht aufgefallen und dann irgendwann zwischendurch. Und dann dachte ich, glaube ich, auch, dass es damit quasi mit dem Inhalt der Szene zusammenhängt und nicht, dass es einfach Vibes sind. Aber gut.
Aber das ist so ein kleiner Kritikpunkt. Der Film ist trotzdem mega, also mega gut und mehr als verdient dein Platz 1.
Ja. Ich finde auch, der hat überraschend viel mit K-Pop Demon Hunters gemeinsam. Sind ja auch zwei Gruppen von so in Anführungszeichen Guten und Bösen, die mit Hilfe von Musik gegeneinander kämpfen. So im ganz losen Sinne. Also eigentlich hat es überhaupt nichts miteinander zu tun, aber ein bisschen schon.
Doch, ich finde den Vergleich sehr witzig.
Ja, ich finde den Vergleich auch gut. Ich hatte auch teilweise an From Dusk Till Dawn erinnert, aber
ja,
auch
voll.
Teilweise. So.
Also das ist natürlich komplett nochmal, also ich meine, das Thema und dass man halt, ja, From Dusk Till Dawn in einem eingesperrt ist und es Vampire gibt, ist natürlich schon ein bisschen
ähnlich. Ist es, ja.
Ja, das war das. Das war mein Platz 1. Ein bisschen überraschend dafür, dass ich ja, wie gesagt, nicht so Horror-Girl-TM bin wie Fabian, der, glaube ich, eine komplette Horror-Top 3 hat.
Ja, genau. Das ist ein super Übergang, denn ich habe es tatsächlich geschafft, meine Top 3 nur mit Horrorfilmen zu bevölkern. Und das war noch nicht mal irgendwie erzwungen. Also ich habe tatsächlich noch einige, die ich auch mit in die Top 3 hätte aufnehmen können, die es aber nicht ganz geschafft haben. Auf die komme ich dann aber dann später zu sprechen. Also mein Platz 3 ist für mich auch sehr überraschend, Final Destination Bloodlines. Also, ja, ihr denkt jetzt, was, diese blöde Reihe? Und ich habe die danach nochmal komplett mir angeschaut.
Oh, damn.
Und ich muss zwar sagen, dass Final Destination 5 ist jetzt für mich tatsächlich, ohne Witz, der beste der Reihe, also Final Destination Bloodlines nicht. Und es gibt tatsächlich auch, objektiv gesehen, jetzt bessere Horrorfilme im Jahr 2025. Aber ich hatte mit keinem so viel Spaß im Kino, denn der Film weiß einfach ganz genau, was er für ein Film ist. Der Film weiß, was die Fans von einem Final Destination Film erwarten. Also, seien wir ehrlich, blutige Kills, darum geht's, ja. Und das macht er halt richtig gut. Und er macht auch so viel, vieles besser als die meisten Vorgänger. Also die Figuren zum Beispiel, die sind ja eigentlich nur dazu da, um dann irgendwie auf blutige Art und Weise ums Leben zu kommen. Aber die sind witzig, die sind interessant, die sind sympathisch. Das macht halt wirklich der Film so viel besser als, also nicht nur als viele der Final Destination Filme, sondern auch viele Horrorfilme, die kriegen das irgendwie nicht hin, sympathische Figuren zu schreiben. Und wie gesagt, die Kills sind halt tatsächlich auch kreativ und sogar die Geschichte macht was Neues, denn in der Geschichte gibt es ein, also dieses Final Destination typische Ereignis, eine Figur überlebt durch Zufall irgendwie eine Katastrophe. Und jetzt kommt's, der Film macht einen Zeitsprung und es kommt dann eben in dem Film raus, dass der Tod einen Groll hegt über Generationen hinweg. Das fand ich eine ganz witzige Idee.
Ich muss hier zugeben, ich habe keinen einzigen Final Destination Film gesehen. Ich kenne nur diese Klavierszene und ich kenne dieses, ist das mit den auf der Autobahn auch mit diesen Baumstämmen, wo die da durchgehen?
Ja. Wo okay. Jetzt seitdem niemand mehr hinter einem LKW mit Baumstämmen herfahren kann. Ja.
Und ich habe gar kein Bedürfnis gehabt, die zu gucken bis jetzt. Aber ich, also ist das immer so, dass quasi jemand davonkommt und dann ist der Tod TM angepisst und versucht dann die Person für diesen kompletten Film dann auszulöschen?
Es ist nicht nur eine Person, also es gibt noch einen Twist. Okay. Ich weiß nicht, soll ich den ja verraten? Also die eine Person hat so eine Vision von dem, was dann passiert und dann warnt sie andere und kann dann entweder nur sich selbst oder auch andere noch davor bewahren und die werden dann vom Tod, der ja halt seine Liste hat, werden die dann nach und nach abgearbeitet. Das ist so das Grundkonzept von jedem Final Destination Film.
Taucht der Tod auch auf oder äußert er sich nur durch so Sachen, die runterfallen und so?
Tja, das ist halt so die Frage, okay. Ne? Also im ersten taucht der so durch so Schatten auf, sage ich mal. Und es gibt eine Figur, die auftaucht, die ich weiß es gar nicht, ob sie wirklich auch in jedem Film auftaucht, aber es gibt eine Figur, die irgendwie so seltsame Einblicke in die Art, wie der Tod arbeitet hat. So sag ich mal. Und dann so, woher weißt du das? Und dann könnte man sagen, vielleicht ist das der Tod in Person? Who knows?
Das klingt irgendwie so ein bisschen trashig. Also ich muss sagen, also ich weiß nicht, ob es trashig ist, aber so macht das den Eindruck auf mich.
Genau, das ist auch das Ding, warum dieser Film so gut funktioniert, weil die Prämisse ist super trashig und fast alle Final Destination Filme nehmen sich super ernst. Also da gibt es wirklich Filme, das sind für mich dann auch die schlechtesten, die sich super ernst nehmen, die so auch so bösartig sind in ihren Kills. Und Final Destination Bloodlines ist, also nimmt sich überhaupt nicht ernst. Also der ist super witzig und nimmt sich selber auch aufs Korn und deswegen macht er auch so viel Spaß.
Ja, ich freue mich gerade voll darüber, wie sehr du dich über diesen Film freust. Das gibt mir irgendwie so richtig gute Energie, dass ich den auch gucken möchte.
Also nur schön. Der ist ein bisschen gruselig, aber er ist mehr blutig als gruselig.
Ist er blutiger als Sinners? Vielleicht.
Vielleicht. Nicht ganz. Dann machen wir doch mal mit meinem Platz 2 weiter. Der war wirklich hart umkämpft und ich habe dann auf den letzten 5 Metern dann noch 28 Years Later nominiert für den Platz 2. Das, wie der Name schon sagt, spielt das 28 Jahre nach den Ereignissen aus dem ersten Teil. Die britischen Inseln stehen komplett unter Quarantäne. Also der Film macht quasi die Story vom zweiten Teil wieder rückgängig. Und wir folgen dann einem kleinen Dorf, das sich eben da wenn es selber eine Insel ist, dann kann es sich nicht auf dem Festland halten, aber die halt in England da leben und wir folgen dem Schicksal von den Bewohnern dieser Insel. Und der Film ist nicht so gut angekommen tatsächlich Und als ich den gesehen habe, ich war mega begeistert und habe mich so gefragt, aber warum? Warum mögen die Leute den Film nicht? Und ich glaube, es hat so mehrere Gründe. So einer der Gründe ist so der Trailer. Wenn du den Trailer guckst, hast du, glaube ich, so gewisse Erwartungen an den Film. Und der Film geht halt in eine komplett andere Richtung. Es ist ein Mini-Spoiler, aber der Film ist eigentlich eine Coming-of-Age-Geschichte. Und wenn du den Trailer siehst, dann, weiß nicht, dann kommst du nie darauf, dass das so ist. Du denkst, du hast ganz klar, okay, wenn sie das so einführen, dann wird auf jeden Fall X, Y und Z passieren, aber passiert halt nicht. Er ist auch nicht so nervenzerfetzend spannend wie jetzt der erste Film. Das wäre so vielleicht so ein Mini-Kritikpunkt. Aber ich finde einfach, der Film hat tolle Figuren. Also das war auch schon eine der großen Stärken des ersten Teils, dass er eben richtig gut geschriebene Figuren hatte, denen ich auch gerne gefolgt bin. Und hier ist es auch so, es sind richtig tolle Figuren, denen ich gerne folge, mit denen ich mitgelitten habe, mit denen ich mitgefiebert habe, mitgetrauert habe und mit denen ich mich mitgefreut habe. Und auch witzig, also Patrick H. Willems, einer meiner Lieblings-YouTuber, hat ja gesagt, das ist ein Legacy-Sequel, das Hollywood ausgetrickst hat. Denn seine These ist, dass, ich glaube, Danny Boyle ist ja der Regisseur, ne? Danny Boyle und mit Alex Garland ist der Drehbuchautor. Die haben das nur deswegen umsetzen können, weil sie das Ganze als Legacy-Sequel verkauft haben. Ist ja klar, 28 Jahre später. Aber es ist gar kein Legacy-Sequel. Also zumindest kein richtiges. Denn es gibt keine Referenzen auf die anderen Filme in dem Film. Das Einzige, was ich gefunden habe, ist eine Texttafel, die wirklich sagt, es gibt einen Zeitsprung und dann sagt die Texttafel 28 Days Later. Und ich muss so, hiha, witzig. Ja. Und das war's. Es gibt keine anderen Figuren, es gibt keine irgendwie Hinweise auf andere Figuren, nichts wird erwähnt, es gibt keine Cameos oder so. Und ich fand das so erfrischend, dass das so ein Horrorfilm ist, ein Zombiefilm ist. Also erstmal, das Zombie-Film-Genre ist ja super abgerockt, ja. Also da ist irgendwie alles, hat man schon mal gesehen. Und der Film schafft es trotzdem, obwohl ein Legacy-Sequel ist, so frisch und neu zu wirken. Also es war, das finde ich richtig krass.
Für so FilmemacherInnen, die neue Sachen machen wollen, einfach so zu tun, als wenn es ein riesigen Studiofilm wird. Und dann machen sie es einfach so sneaky. Aber vielleicht ist das der Grund, wollte noch kurz sagen, vielleicht ist das der Grund, warum die Leute das nicht mochten, weil es nicht genug Referenzen und nicht genug Fanservice hatte.
Maybe, ja.
Ich glaube, das ist aber genau das, warum ich den Film, also jetzt will ich den Film sehen, weil ich habe nämlich den Trailer gesehen und war so, okay, 28 Days Later ist halt damals ein Film gewesen, ich habe den im Kino gesehen und ich fand den so krass und ich finde auch Danny Boyle als Regisseur total interessant und mich hat abgeschreckt, diesen Film zu schauen, weil ich so dachte, nee, ich möchte nichts davon wegnehmen von diesen coolen Filmen, die damals waren, weil ich die einfach so gefeiert habe und die auch irgendwie so ein Teil von irgendwie so meinem Erwachsenwerden waren, dass ich irgendwie Angst davor hatte, mir das kaputt zu machen, wenn ich den Film mir jetzt anschaue und der scheiße ist. Okay. Aber wenn es so was ganz anderes ist, dann...
Also vielleicht eine Mini-Warnung. Ich glaube nicht, dass dir der Film gefallen wird. Okay. Weil es gibt... cool. Es gibt vier Figuren. Es gibt vier, also... Ohne dass ich das jetzt verrate, warum ich das glaube, aber es gibt vier Figuren, Hauptfiguren, und eine davon ist eine Frau.
Jodie Comer.
Ja, und ich glaube, das könnte dir zu wenig sein. Auch was sie im Film macht, ist dir das, denke ich, zu wenig. Jodie.
Aber das ist auch, also ich meine, das kann ich mir auch vorstellen, weil ich finde aber auch jetzt grundsätzlich, dass Alex Garland als Autor jetzt aber auch nicht wahnsinnig gute Frauencharaktere schreibt. Also
Hashtag Ex Machina, oder hat er das geschrieben auch, oder?
Ja.
Okay.
Ich könnte nachvollziehen, dass das so eine Kritik ist. Da gibt's auch so eine Trope, die bedient wird. Aber vielleicht ist es einfach so meine Macho-Art, aber mich hat das halt nicht so gestört. Und ich fand den Film auch auf anderen Ebenen so stark, dass ich gesagt habe, mir egal, ich finde den trotzdem gut.
So kennen wir kurz Fabian erwähnen. Als Macho.
Ja. Aber halt stopp, Alex Garland hat doch auch Civil War gemacht.
Ja.
Ja.
Und da ist ja offensichtlich Kirsten Dunst und Kaylee Spaney. Yeah. Dieser Film, ich denke immer noch zwischendurch random an Civil War. Und dann, irgendwie hat er mich nachhaltig verstört. Also ich laufe manchmal wirklich durch die Gegend krass. Und denke an Civil War und denke so, scheiße. Ja. War der krass.
Der ist auch krass, ja.
Ich wollte noch was zu, sorry.
Nee, aber ich meine, um das noch abzuschließen, absolut Civil War und Kirsten Dunst Charakter. Aber ja, Vielleicht. Ja. Vielleicht hat sich Alex Garland ja auch weiterentwickelt. Who knows? Vielleicht.
Ja, weißt du, wenn du mal einen guten, gutmütigen Tag hast, dann schau ihn dir an. Aber ich war auf jeden Fall mega begeistert von dem Film. Auch, ach ja, noch was. Das habe ich vergessen zu sagen. Also der erste ist ja mit einem Camcorder gefilmt worden, weil die Idee war, wenn so also in den, wann, ach Gott, von wann ist der Film nochmal? Anfang der 2000er, ne?
Ich glaube 2000 oder 2001.
Ja, also wenn da in der Zeit eine Zombie-Apokalypse ausbricht, auch wenn es keine Zombies sind, ja, ich weiß, aber es ist
2002.
Ja. Okay, dann hat sich Danny Boyle gedacht, dann wird das wahrscheinlich mit Camcordern gefilmt, weil die halt damals alle so en vogue waren. Und deswegen ist der Film auch mit einem Camcorder gefilmt worden. Und er sieht halt einfach aus wie mit einer Kartoffel gefilmt. Der ist einfach hässlich. Also den kannst du dir heutzutage auf einem 4K-Monitor nicht mehr so richtig gut geben. Und 28 Years Later ist mit einem iPhone gefilmt worden und ist wunderschön. Also da gibt es wirklich Bilder drin, die sind so, die sind farbenfroh, die sind scharf, ja, die sind scharf. Und ich erkenne, was ich da sehe, und es macht wirklich Spaß, den Film zu gucken. Man sieht The bar nur, is low. Man sieht nur an ein paar Sachen, dass es mit einem Handy gefilmt wurde, weil so ein paar Schwenks sind nicht 100% sauber. Manchmal wackelt so die Kamera so ein bisschen. Aber fand ich okay. Sie haben, Fun Fact, sie haben ein Matrix-Kameragestell für Arme gebaut für den Film. So hat das den
Für Roll Arme genannt. Oder für, also
Arme, also für Arme. Leute, die kein Geld haben.
Ach so, ich wusste
nicht. Also ihr kennt ja so vielleicht diese
Arme.
nee, für Leute, die kein Geld haben. Also ihr kennt ja diese Szene aus Matrix, wo sie diese ganz vielen Kameras aneinander gestellt haben, damit sie diese Slow, diese 360 Grad,
ne?
Genau. Und es sind keine hunderte Kameras, sondern es sind halt irgendwie 24 iPhones gewesen auf so einem Gestell. Und dass du dann in einer Szene macht das Bild so einmal so, schupp, so ein 180 Grad Achsensprung. Und das fanden die wohl irgendwie schick. Mich hat's gestört, weil der Film halt random an einigen so Stellen, ja nicht random, er macht das schon ganz bewusst, macht halt so Achsensprünge. Und ich so, nee, das brauche ich jetzt nicht. Aber
Danny Boyle so war am Set so, hey, kann ich bitte erstmal alle iPhones von euch einsammeln? Wir müssen hier so einen Shot drehen.
Und wenn euch das interessiert, so wie das so gedreht wurde, kann ich auch nur unser Video auf GigaTV Mac empfehlen. Da haben wir uns mal mit Filmen befasst, die mit einem Handy gedreht wurden. Denn von denen gibt's tatsächlich ein paar und es ist auch ganz interessant. Und allein deswegen, wegen 28 Years Later, bin ich jetzt auch super gespannt auf Bone Temple, der dann ja bald auch kommt. Ja. Ja, und bevor wir jetzt zu meinem Platz 1 kommen, habe ich jetzt noch ein paar Sachen, über die ich reden möchte. Zum einen, uns wird ja immer vorgeworfen, wir würden so viele denglische Begriffe einführen. Deswegen meine ehrenhaften Erwähnungen sind zum einen auch nur Horrorfilme. Also jetzt nur, um mal zu untermauern, dass es auch wirklich ein starkes Horrorjahr war. Mhm. Zum einen Bring Her Back. Das ist von, ich habe ihren Namen vergessen, die sind aus Australien. Das sind so zwei YouTuber,
Brüder. Die mit dieser Hand gemacht haben.
Ja, genau, die Talk to Me gemacht haben.
Genau.
Ich fand Talk to Me einen Ticken stärker. Bring Her Back ist aber, ist auch, finde ich, eigentlich kein echter Horrorfilm. Also eigentlich hätte man dann den Horroraspekt auch rausstreichen können. Aber der ist so ein starkes Drama, also so ein starkes Figurendrama, dass sich das trotzdem lohnt, den zu gucken. Dann habe ich noch The Ugly Stepsister zu erwähnen, zu loben. Das ist im Prinzip das Aschenputtelmärchen aus der Sicht der in großen Anführungszeichen hässlichen Stiefschwester trifft auf The Substance. Also, der war auch wild.
Habe ich schon einiges Gutes drüber gehört über den Film.
Ich fand ihn nicht so gut, dass ich ihn dann in meine Top 3 aufnehmen wollte, aber er ist trotzdem immer noch erwähnenswert und schauenswert. Und dann Together, weiß nicht, ob ihr von dem was gehört habt, das ist tatsächlich ein Regiedebüt gewesen. Und da geht's halt um so ein Pärchen, das sich eigentlich so trennen müsste, wollen würde. Insgeheim wissen sie das. Aber dann machen sie doch den nächsten Schritt und ziehen zusammen. Und dann passieren Dinge, die ich jetzt hier nicht verraten will.
Die aber
ich weiß nicht,
sind.
Ja, ihr habt vielleicht das Kinoplakat im Kopf von so zwei Augen, die so kurz davor sind, so miteinander zu verschmelzen. Also Body Horror, also ein sehr weirder Film. Und ich hätte ihn fast auf meinen Platz 3 genommen. Aber hab dann gedacht, nee, mit Final Destination hatte ich mehr Spaß. Dann hatte ich noch ein paar Enttäuschungen. Sorry, Lisa. Wake Up Dead Man fand ich nicht ganz so doll. Da war ich ein bisschen, es liegt vielleicht auch daran, weil ich halt sehr, sehr viele Krimis schon gesehen habe und Der Twist, das ist einfach aus einem Professor van Dusen, aus einer Professor van Dusen und aus einer Monk-Folge geklaut. Deswegen hat mich das dann nicht so überrascht. Okay. Dann aber ist trotzdem immer noch ein guter Film. Große Enttäuschung war für mich auch, also, oder eine Enttäuschung, ja, ist es wirklich eine Enttäuschung? Also Jurassic World 5 war einfach Mist. Der war richtig schlecht. Das Drehbuch war richtig mies, haben wir auch hier im Podcast drüber geredet.
Da war ich auch ein bisschen enttäuscht.
Ja, schade.
Ja. Schade. Aber ich habe dann noch den Jurassic Lost Worlds, den zweiten Teil, den Jurassic Park 2, nochmal geguckt und da einfach gemerkt, okay, also was man halt auch machen kann. Der ist halt in jeder Hinsicht besser, obwohl er halt, keine Ahnung, wie viele Jahrzehnte schon alt ist. Wobei so richtig enttäuscht also war ich.
Jurassic Park 2 oder Jurassic World 2?
Nee, Jurassic Park 2.
Okay.
Der heißt The Lost World mit Untertitel.
Ich habe den dieses Jahr auch nochmal geguckt und hatte den besser in Erinnerung, muss ich sagen. Den zweiten Jurassic Park, aber ich habe eh ein wildes Jurassic Ranking, womit ich einige Leute triggern könnte, glaube ich.
Ja, also wobei so richtig enttäuscht war ich nicht, weil ich habe mir das eigentlich schon gedacht, dass der nichts wird und deswegen. Aber ich wollte es trotzdem mal sagen, weil das war so, der war nichts.
Trotz des Casts.
Ja. Nee, trotz des Casts. Das ist auch hier wieder der Cast. Die Figuren sind so blöd geschrieben und das funktioniert eigentlich nur, weil die Figuren so stark sind. Also aber nicht die Schauspielenden so stark sind, das wollte ich sagen. So.
Was man aber dem Film zugutehalten muss, ist aber, dass der auf eine gewisse Art und Weise mir trotzdem im Gedächtnis geblieben ist. Mhm. Also irgendwie sind also Bilder bei mir einfach, also ich finde, es gibt so viele Filme, die so im Alltagsgedröhne dann so untergehen und man kann sich gar nicht mehr so richtig irgendwie an einzelne Bilder erinnern. Und der ist aber irgendwie hängen geblieben.
Ich glaube, ich habe das auch, weil man kann sich gut daran orientieren, weil diese ganzen Dino-Momente sind wie so Quests irgendwie. Und dann ist mein Gehirn so, das war die Quest mit dem Flugsaurier, wo sie in der Höhle waren. Ja. Aber du hast recht, ich erinnere mich auch eigentlich noch ganz gut daran.
Ach ja, ich weiß nicht, ob das was Gutes oder was Schlechtes ist.
Weiß ich auch
aber
nicht.
Der Film, der mich tatsächlich am krassesten enttäuscht hat, war The Monkey von Oz Perkins. Der hat Longlegs gemacht, den ich ja mega gut fand. Der ist dann auch in der Top 3 im vergangenen Jahr aufgetaucht. Und jetzt halt The Monkey, das ist eine Stephen King-Adaption und hat so ein bisschen so eine Prämisse wie Final Destination. Also du hast so diese Affenfigur und wenn du die aufdrehst und dann spielt der Affe, beziehungsweise im Buch ist es so mit Schellen, im Film ist es mit einer Trommel. Und wenn die Trommel ausgetrommelt ist, dann stirbt jemand. Und du weißt aber nicht, wer. Beziehungsweise ist es nie derjenige, der den Affen aufgedreht hat. Und da passieren halt Sachen. Und so ein bisschen so Final Destination-mäßig, weil die Leute fallen nicht einfach mit einem Herzinfarkt um, sondern es passieren halt immer irgendwelche abgefahrenen Unfälle. Mhm. Und da war ich so, okay, das klingt interessant. Und dann war der aber super weird. Also dieser Final Destination-Aspekt, der kommt in dem Film viel zu kurz. Der Film will witzig sein, was aber bei mir überhaupt nicht gezündet hat. Also ich habe mir so aus Verlegenheit gelacht, als wirklich, weil ich es witzig fand.
Unangenehm.
Ja, also und auch das Ende war super weird. Also der war nix. Also da war ich wirklich so, okay, nee, den hättest du dir echt original schenken können. Dann kommen wir doch mal zu meinem Platz 1, auch ein Horrorfilm. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Also und zwar Weapons. Das ist mein Platz 1 des Jahres. Worum geht's? In einer Kleinstadt verschwinden eines Tages alle Kinder aus einer Schulklasse, alle bis auf eins. Und die Lehrerin der Schulklasse kommt dann natürlich in den Fokus der Polizei und der Eltern, ist ja klar. Doch was dahinter steckt, das hätte sich niemand in seinen schlimmsten Albträumen ausmalen können. Und bei der Zusammenfassung will ich es dann auch belassen. Also klar, erst einmal ist der Film sehr, sehr gruselig gewesen. Das hat einfach schon deswegen Spaß gemacht. Und das Besondere ist, der ist von Zach Cregger. Und der hat Barbarian gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, den Film. Der war auch sehr umstritten, als er 2022 rausgekommen ist.
Ist das, wo diese eine so gefangen ist in so einem Haus?
Ja. Und der war sehr umstritten. Viele finden den doof. Ich fand den richtig gut. Und das war auch so eine gute Vorbereitung auf den Film. Denn Weapons ist nicht nur gruselig. Weapons ist auch mega unterhaltsam und witzig. Und das ist eben auch so eins der Erkennungszeichen von diesem Zach Cregger, dass er halt auch Horrorfilme macht, die zwar gruselig sind, aber eben auch unterhaltsam und lustig. Und das war einfach eine tolle Mischung. Die Figuren sind super. Der hat tatsächlich auch eine tiefere Metaebene, über die ich echt dann, wo ich dann echt so, ich habe, okay, ich finde es ja immer gut, wenn Horrorfilme auch irgendwie nochmal eine Metaebene haben oder eine tiefere Message, die über es ist ein Monster im Haus hinausgehen. Da musste ich bei Weapons erst so ein bisschen so, okay, aber was will mir der Film jetzt eigentlich sagen? Und dann, als ich es dann geschnallt hatte, war ich auch so, ja, stimmt, das ergibt Sinn und das gibt dem Ganzen auch nochmal so eine tiefere Ebene, die mir sehr gut gefallen hat. Ja, und hat auch den krassesten, einen der besten Filmbösewichte, eine der beste Filmbösewichtin. Das ist absichtlich offen, des Filmjahres. Die war dieser Bösewicht, der war echt super.
Okay, cool. Fabian, ich habe ja überlegt, ob ich den für dich gucke, damit ich ein bisschen mit deiner Top 3 relaten kann. Aber ich habe den Trailer nochmal geguckt und ich war so, oh, weiß ich nicht, da habe ich dich doch nicht rangetraut. Aber es klingt auch so, wenn du schon sagst, er ist gruselig, dann, na, was sagst du denn, Laura?
Also ich will den schon noch gucken, aber ich habe es jetzt einfach zeitlich auch nicht mehr geschafft. Und der war jetzt auch nicht, also der ist, glaube ich, schon seit einer Weile jetzt auf meiner Watchlist. Also dementsprechend hast du das jetzt nochmal verstärkt. Also ich finde ja Julia Garner sehr, ich liebe sie ja zu hassen, ne? Also ich meine, das ist ja, ich weiß nicht, ob ihr Ozark gesehen habt, aber ich finde, sie ist halt eine fantastische Schauspielerin, aber sie ist ganz oft richtig nervig.
Also sie spielt aber auch komische Rollen. Also ich meine, Inventing Anna, was war das?
Ja, genau. Also ihre Rollen sind einfach richtig nervig. Nicht sie als Schauspielerin ist nervig, sondern ihre Rollen.
Sie war doch der Silver Surfer auch, oder?
Ja, ja, da war sie ja cool. Da war sie nicht nervig. Aber genau, sie hat halt ganz oft irgendwie, also sie hat sehr ambivalente Rollen, die sie sich da aussucht. Und das liebe ich halt irgendwie auch total. Ne? Weil ich mag das ja, wenn da so eine Emotion bei mir irgendwie entsteht. Deshalb schaue ich den noch.
Ja, kleines, also ja. Mini-Spoiler, auch die Figurenrolle wieder ist ambivalent. Sag ich mal.
Okay. Oh Gott. Okay, ja, mal sehen. Mal gucken, ob ich den noch schaue. Vielleicht komme ich bei Laura vorbei und wenn es zu gruselig ist, dann gehe ich mit den Katzen in einen anderen Raum oder so.
Genau.
Mal gucken.
Boah, der hatte so viele gute Szenen.
Dann gucken wir Fast and Furious.
Ja, genau.
Als Ausgleich.
Oder Final Destination.
Also Weapon, ihr habt jetzt vorhin gesagt, dass bei Jurassic World 5 euch so viele Sachen in Erinnerung geblieben sind. Das ist, mir geht's da bei Weapons so. Mhm. Da gibt's so einige Szenen, so, die sind so, wie kann ich das beschreiben? Also, da gibt's so eine Szene, da passieren so eine Sache, also da sitzt eine, die Hauptfigur sitzt im Vordergrund und es passiert etwas im Bildhintergrund. Mhm. Und dieser Bildausschnitt, der steht so eine Minute, zwei Minuten und etwas passiert im Bildhintergrund. Und das ist so creepy, gruselig, unheimlich. Und dann passiert halt noch was mit eine Szene am helllichten Tag, die aber trotzdem, also die geht unter die Haut. Die ist so richtig so ein Alter, was passiert hier Moment gewesen.
Ich hab auch ein paar Szenen aus dem Trailer sogar schon im Kopf, also jetzt nicht so gruselige, aber selbst nur weil ich den Trailer gesehen habe, habe ich das schon. Und zwar halt wo diese Kinder rausrennen und diese Glenn Close-Figur, diese bunte Tante. Ist das Glenn Close? Mhm. Ja, ne? Es ist nicht. Was? Nee, es ist die andere. Wie heißt sie denn? Glenn Close ist die aus Hunger Games, die fast genauso aussieht im neuen Film. Wie heißt die? Amy irgendwas mit Madison? Die hat auch gerade irgendwas gewonnen für ihre Rolle.
Da erwischst du mich jetzt auf dem falschen
Amy
Fuß. Amy Madigan, nein. Genau. Die sieht ihr vielleicht ähnlich, aber die ist sie nicht.
Ich glaube nur, dass weil das daran liegt, weil in Sunrise on the Reaping, da spielt Glenn Close nämlich diese quasi neue Effie und die ist auch so bunt und hat so eine weirde Perücke. Naja, gut. Weiß nicht, ob ich den dir zuliebe vielleicht mal gucke, aber ich habe das Gefühl, es könnte mich eventuell traumatisieren.
Wenn jetzt wir nicht so getrennt wären räumlich, also den würde ich ja echt gerne mal so mit einem Filmabend mit euch gucken. Das könnte ich mir vorstellen, dass das sehr unterhaltsam für mich wäre.
Ja,
das so unterhaltsam wäre für dich, Lisa, weiß ich nicht, aber es ist ein guter Film.
Ja. Austin Abrams spielt da auch mit, habe ich gerade gesehen. Das ist der von hier, Dash und Lily, was ich immer an Weihnachten
Dash
gucke.
Dash und die Weihnachtsserie?
Ja.
Ja, ist ja fast das Gleiche.
Ja.
Weapons, Dash und Lily.
Ja, also
Aber apropos Serie.
Das waren jetzt unsere Top-Liste bin ich mal gespannt, was da jetzt so von euch in den Kommentaren dazu kommt, was wir alles falsch gemacht haben oder was ihr genauso seht. Bevor wir dann zum Ende kommen, wollte ich noch einen kurzen Ausblick geben, denn eine Serie haben wir in unserem Jahresausblick bewusst weggelassen, nämlich A Knight of the Seven Kingdoms. Die läuft dann jetzt auch nächste Woche schon an und da können wir jetzt schon einen kleinen Ausblick geben. Wir werden uns jede Folge anschauen und dann direkt daraus einen Witcast basteln.
Und da freue ich mich schon drauf. Es geht wieder los. Es wird wieder Game of Thrones.
Also bin ich sehr gespannt. Lisa hat ja schon für unser GigaTV Mac Video da einiges zu recherchiert. Und man hört sehr viel Gutes, auch von George R. R. Martin, der sagt sehr viel Gutes über die Serie. Und ich bin sehr gespannt, wie das wird.
Ja, ich auch.
Ja. Also ihr Leute in den Kommentaren, ihr wart ja ein bisschen skeptisch, weil keine Drachen, keine White Walker, das ist mir zu langweilig. Schauen wir mal, ob wir euch dazu umstimmen können.
Oder uns selbst auch.
Oder uns selbst. Ja. Genau, also da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal drauf freuen und da freuen wir uns auch, denn ich habe nämlich noch gar nichts davon gesehen und dann darf ich das dann demnächst machen und ich freue mich schon, ja. Okay, das war's mit dieser Folge. Über 2 Stunden. Oh mein Gott. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Was war euer Lieblingsfilm, eure Lieblingsserie von 2025? Wir freuen uns auf eure Kommentare. Vielen Dank an euch, Lisa und Laura. Danke an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal. Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da. Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Vodafone von Jellyfish Germany produziert wird. Die Moderatorinnen und Moderatoren sind Fabian Douglas, Lisa Oppermann, Laura Samide. Regie Ron Harupa. Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unseren YouTube-Kanal GigaTV Mac vorbei oder auf unsere Webseite. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes.